Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 261. Heute geht es darum, ja, jetzt wird verkauft, Philipp.
Ja. Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, absolut. Also jetzt alles auf Null, bevor es einer macht. Erstmal die Folge anhören. Vielleicht ist alles nur halb so wild. Philipp, du kannst mir eigentlich schon mal beglückwünschen.
Warum?
Offiziell, ja. Offiziell wurde die Insolvenz beantragt seitens Lilium. Na. Und ich habe das ja letzte Woche zur Spekulation gemacht und vorhin kam die Nachricht rein und deswegen bin ich hier mit direktem Rückenwind in diese Folge gestartet.
Ja, da habe ich ja auch, Lilium wird Ende 2024 tiefer stehen als heute.
Könnte sein, vielleicht ja auch nicht. Ne? Das kann ja sogar noch ändern, aber der Insolvenzertrag ist drin. Und das ist sehr traurig und bedrückend auf der einen Seite. Ja. Für war bekommen, zu kommen, sehen tendenziell, also war jetzt auch keine
gut,
große Überraschung.
Das hier, komisch, ne? Dass hier am Ende keiner mehr eingesprungen ist. Letzte Woche haben wir uns noch aufgeregt, haben wahrscheinlich damit auch viele potenzielle Geldgeberinnen und Geldgeber verschreckt.
Die wichtig sagen, jetzt auch nicht mehr, ne? Jetzt bin ich da auch raus.
Also wenn der Philipp sich so aufregt, seine Meinung zählt. Genau. Natürlich nicht. Und genau deswegen müsst ihr unseren Disclaimer euch nämlich anschauen, weil alles, was wir hier behaupten, sagen, ist einfach falsch.
Er kann falsch sein. Muss auch nicht falsch sein.
Könnte, wäre, sollte, hätte, wenn.
Aber häufig irren wir uns.
Genau, deswegen. Anhalten, Disclaimer lesen und auf jeden Fall jetzt hier die nächsten 60 Minuten, eine Stunde 10, eine Stunde 15 dranbleiben, weil heute klären wir beispielhaft an Unternehmen, in welchem wir selber investiert sind. Wann würden wir eigentlich verkaufen? Wir haben die Woche auch eine spannende Diskussion gehabt, Marcel, in unserer WhatsApp-Gruppe. Hiermit natürlich auch erstmal die Einladung an dich. Komm zu uns, komm in die WhatsApp-Gruppe, es kostet dich 4 € im Monat. Aber liefert echt viel Mehrwert, super tolle Diskussion und wir haben da ein bisschen darüber mal gesprochen, wie steht's denn um Nvidia? Sollte man jetzt bei knapp 4 Milliarden Billionen Market Cap, bei 3,5, wie ist die Fantasie, dass das bei 7 steht etc.? Da haben wir lange und ausführlich drüber gesprochen, weil wenn Nvidia jetzt noch einmal sich verdoppeln würde, wären sie ja schon bei 7 Billionen Dollar Market Cap. Ich persönlich kann sagen, ich bin nicht investiert, weil ich mir das nicht vorstellen kann, so eine Zahl. Aber ich bin ja auch sehr beschränkt und deswegen, Marcel, es war aber eine tolle Diskussion, sehr sachlich auch geführt, deswegen die Einladung natürlich an alle euch, kommt da rein und die Watchlist wird ja heute wieder aktualisiert, aber ihr könnt dann permanent auch auf diese zugreifen.
Generell ein Lob, ja, also das ist wirklich ein sehr konstruktives Miteinander in der Gruppe, das gefällt mir sehr gut. Das ist ja nicht immer selbstverständlich, es gibt ja immer ein paar, wo da vielleicht auch mal, keine Ahnung, ein bisschen irgendwas zu persönlich nehmen, irgendeine Entscheidung oder irgendeine ein Urteil, was man vielleicht manchmal so ein bisschen als Meinung mitgibt. Und tatsächlich liebe ich diese konstruktive Umgangsart. Das gefällt mir sehr gut. Tolle Augenhöhe.
Konstruktive Umgangsart ist auch ein Thema, welches ich heute dabei habe. Ich erkläre den Wahlkampf für eröffnet. Okay. Dann sprechen wir über JAB Holding, JDE Peets, Sie hören diesen Podcast. Ich bin überzeugt davon, weil Sie haben bestimmt gehört, dass ich bei JDE Peets investiert bin. Und da haben Sie sich überlegt, bevor der Großaktionär Philipp sämtliche Anteile kauft, kaufen wir doch mal wieder noch ein paar zurück und treiben den Kurs nach oben. Was genau passiert ist, erfahrt ihr später. Dann haben wir noch eine Frage, wo es darum geht, jetzt wo die Zinsen wieder senken, wo parken, wo würden wir das Cash parken? Dann natürlich sprechen wir über McDonald's. Was ist dort vorgefallen? Wie wirkt sich das natürlich auch auf unsere Investments aus? Es ist nicht alles Gold, was glänzt, sagt man ja. Aber wir müssen darüber sprechen, Marcel, weil wir haben hier eine magische Marke in Sicht, vielleicht sogar schon durchbrochen, während der Podcast hier läuft. Und dann natürlich sagen wir vielen lieben Dank, liebes Wirtschaftsministerium. Ihr seid mal wieder heute der Flop der Woche für mich. Wieso, weshalb und warum? Und das liest man dann wieder ganz klein nur in den Nachrichten. Aber wir haben ja hier auch eine Informationspflicht und dann sprechen wir, wie gesagt, über Unternehmen, in welche wir investiert sind. Mal gehen wir beispielhaft, wir werden nicht alle besprechen, aber wie wir uns das vorstellen, wann wir hier einmal aussteigen würden. Und wir sagen nicht, nee, das halten wir jetzt immer. Also wir bringen heute mal konkrete Sachen, okay? Mhm. Was hast du uns denn noch hier so mitgebracht?
Naja, dazu muss natürlich eine Brise Quartalszahlen mit dabei sein, gerade jetzt auf dem Höhepunkt der Quartalssaison. Mhm. Außerdem gibt es einen Streit im Halbleitersektor, auch den möchte ich hier nicht unterlassen. Wir haben eine Frage bekommen, was wir von einem konkreten Unternehmen halten und da möchten wir natürlich auch unseren Senf dazu beitragen. Hattest du den Tennbäcker der Woche schon angesprochen? Es wird einen wieder geben nach ein paar Wochen.
Danke, dass du es gesagt hast.
Jan, wenn es um Tennbäcker geht,
habe ich sogar mitgemacht. Deswegen sage ich ja immer, Disclaimer durchlesen, ich vergesse schon das, was ich vorbereitet habe. Ja.
Aber angezogen hast du heute Morgen, das ist gut.
Aber nur obenrum.
Okay, ne? Ja, gutes oberhalb des Tisches sitzen. Mein Top der Woche ist auch mit dabei, also geht es auf jeden Fall so ein bisschen in die Tabakindustrie und ein Flop der Woche, der sich so ein bisschen, durchs ganze Land zieht. Auch hier ist das Wirtschaftsministerium nicht ganz so weit weg. Investment-Idee der Woche ist natürlich auch wieder mit dabei, zumindest bei mir. Ich denke, du hast heute auch eins mitgebracht und dann würde ich sagen, lassen wir doch mal einmal das Unternehmen hervorheben, welches hier diese Folge unterstützt heute.
Genau, und danach gibt es alles werbefrei, nämlich unser heutiger Werbepartner ist die Rockets Investment aus Österreich. Wir beide, Marcel, investieren hier regelmäßig. Man hat drei verschiedene Anlagemöglichkeiten. Also es geht immer darum, Geld anzulegen, Minimum 250 Euro, dafür erhält man Zinsen. Und das kann man machen nachhaltig in der sogenannten Green Rocket, der grünen Rakete. Hier haben wir zum Beispiel investiert in schwimmende Solarparks auf den Malediven. Was gibt es eigentlich Schöneres? Ich wäre ja gerne der Zeugwart. Oder der Putzer dieser, einfach nur gut. Dort. Also Sie können mich gerne anheuern, aber aktuell gibt es auch Skywind Energy Next Generation Wind Power mit 1% Inflationsbonus und Early Bird Zinsen von 9,5% und Sie sind Europas Marktführer für Mikrowindkraftanlagen mit über 10.000 Installationen weltweit und knapp. Und soll ich dir jetzt mal schon wieder was sagen? Ich persönlich habe mich mit dem Thema schon beschäftigt, weil ich würde es mega cool finden, hier bei mir irgendwo so ein kleines Windrädchen zu haben, was sich dreht.
Ja, also du redest jetzt nicht von so einem verschönert. Ja, genau, wo dann vielleicht das Kind dann davor steht und dann erstmal pustet, sondern du meinst schon etwas Konkretes, womit man auch Strom
genau, ja. Finde ich eigentlich eine interessante Idee, kann man sich mal anschauen. Alternativ, und das nutzen wir natürlich am meisten, wir investieren gerne in Immobilien und da gibt es dann aktuell nichts, aber es gibt immer mal so Sachen, Laufzeit, 2,6 Jahre, 11,25%, zum Beispiel in der Brunnenstraße 60a in Graz. In der Lion Rocket kann man in mittelständische Unternehmen auch investieren.
Eins davon ist gerade ein Textilunternehmen.
Ja.
Im Bereich der Unterwäsche. Auch da witziger oder sehr interessanterweise kann man entweder 11% Sachzinsen, wo man auch einfach die Produkte des Unternehmens bekommt.
Auch nicht schlecht, ja.
Oder dann eben monetäre Fixzinsen pro Jahr auswählen. Finde ich auch schön und spannend, dass man da vielleicht auch im Prinzip einfach mal eine andere Art der Rendite erfahren kann. Ne? Wichtig ist aber vor allen Dingen erstmal, man kann sich anmelden, man muss nicht sofort investieren. Man kann ab 250 Euro investieren, wenn man das möchte. Und wenn ein Projekt einen zusagt, macht man es. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kostet alles nichts, man kann dabei sein und kann sich das mal anschauen.
Man unterstützt natürlich diesen Podcast mit einer Anmeldung über unseren Link. Aktuell haben wir 4.300 Euro veranlagt, 3.550 in der Home Rocket und 750 in der Green Rocket. 183,89 Euro sind auf unserem Kontostand und wir haben am 5.11. gibt es dann auch schon wieder die nächste geplante Zinsrückzahlung, nämlich für die Schellhammergasse 19 in Wien. Marcel, möchte ich dich bitten, erleuchte uns doch mit den Quartalszahlen und ich bin sicher, ein Unternehmen ist definitiv mit dabei.
Was?
Tesla.
Ach so, ja, das stimmt. Könnte sein, weil das war natürlich eins der Highlights diese Woche. Aber ich möchte beginnen mit einem Highlight, was vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Und zwar einen wahren Dauerläufer, lieber Philipp,
ja,
den ich jetzt schon länger kenne, aber noch nicht so richtig getraut habe, mich mal zu irgendwie mal zu investieren. Ein tolles Unternehmen, Amphenol. Amphenol. Philipp, schau mal ganz kurz nach der WKN. Die sollten wir vielleicht heute auch mit reinschreiben, weil Amphenol vielleicht auch vom Schreibweise her beim gesprochenen Wort nicht immer ganz so einfach ist.
Vielleicht, wir packen heute mal
wirklich
die WKNs in die Shownotes.
Also nur bei denen, die auch unbekannt sind vielleicht, ne? Oder nicht so bekannt
bei
sind.
Allen.
Bei Tesla auch, ja.
Okay, bei gut. Tesla auch, ja.
Dann auch bei Tesla. Amphenol. Genau, was machen Sie, Philipp? Du hast schon gesagt, so schön, das sind die Kabelexperten, ne? Also im Prinzip alles, was irgendwo verkabelt werden kann, ist im Prinzip bei Amphenol zu holen. Sie sind natürlich auch schon relativ groß, ne? Wenn man schon ja, in den Bereichen von 4,04 Milliarden US-Dollar im Quartal Umsatz macht, dann weiß man auch, dass man hier kein kleiner Nischenanbieter mehr ist. Und wie gesagt, sie sind tatsächlich auch Dauerläufer.
Und jeder kennt natürlich auch, also wenn man sich das mal anschaut, es gibt sogenannte Amphenol-Stecker und die gibt es nur bei Ihnen. Bild zeigen wir jetzt auch gerade mal hier und man kennt eigentlich diese Stecker. Das sind diese mit diesen Punkten, die sie immer so gerne sich auch verbiegen, wenn man sie falsch einsteckt.
Genau. Und sie bedienen halt quasi alle Märkte, ne? Also ja. Automobilindustrie, Breitband, kommerzielle Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, IT, Datenkommunikation. Auch da werden sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen Wachstum mehr erholen. Mobile Geräte generell und die Mobilfunknetze sind auch mit am Start. Also sie sind sehr breit gestreut, was natürlich eine gewisse Stabilität und Robustheit mit sich bringt, was auch immer eine gute Voraussetzung für einen sogenannten Dauerläufer ist. Und man hat gewinnseitig hier wirklich gut übertreffen können, die Analystenschätzungen. Und auch umsatzseitig lag man 230 Millionen US-Dollar über den Erwartungen und wuchs somit 26,3%, Philipp. Das, finde ich, kann sich sehen lassen für einen eigentlich defensiven Sektor. Und unter der Annahme, dass die Marktbedingungen gleich bleiben und die Wechselkurse konstant bleiben, erwartet Amphenol auch im kommenden Quartal einen sehr, sehr soliden Umsatz, der eine Steigerung von 19-22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Finde ich weiterhin sehr gut. Schöne Aussichten, gepaart mit tollem Quartal. Der Gesamtjahresumsatz soll um 18-19% steigen. Also auch hier muss man sagen, top, knapp unter die 15 Milliarden soll man also kommen. Und auch beim Gewinn kann man gleichzeitig zulegen bei plus 22% aufs Jahr. Das zumindest so die Pläne, die sehr wahrscheinlich aussehen, nachdem jetzt hier natürlich auch die Prognose angehoben wurde.
Amphenol befindet sich auch auf unserer Watchlist und hat nämlich eine operative Marge von 20%, eine Gesamtkapitalrendite von 16%. Sie können mit Schulden umgehen, das zeigen sie an einer Interest Coverage von 18 und die Cash Conversion liegt bei 111,82%. Also sie sind auch richtige Cash-Maschinen, sind aktuell kurz davor, das neue 52-Wochen-Hoch zu erreichen und dann natürlich hoffentlich auch zu durchbrechen. Spannendes Unternehmen und wie du schon sagst, ein Dauerläufer, Rendite in 10 Jahren 450% ohne Dividenden. Also richtig stark, allein in 5 Jahren 173, in einem Jahr 72%.
Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Vielleicht mal ein kleiner Exkurs zum Rankings von TraderFox. Da sind sie mit 15 Punkten beim Qualitätscheck. Also auch da sieht man natürlich auch, dass die restlichen Kennzahlen sehr gut sind und dass das Unternehmen doch ordentlich läuft. Also da mal der Exkurs zu einem Unternehmen, was man vielleicht noch nicht so oft gehört hat. Dann kommen wir zurück zu Tesla tatsächlich, weil ja, es waren halt einfach wirklich hervorragende Zahlen. Zumindest vor allen Dingen der Gewinn lag doch deutlich höher, als es Analysten zuvor geschätzt haben. Der Umsatz mit 7,8% durchaus ordentlich im Wachstum, auch wenn es ein bisschen unter den Erwartungen war. Vor allen Dingen der Free Cashflow hat hier überzeugt. Man hat eine höhere Marge auch ausweisen können, was natürlich wiederum auch Auftrieb gab. Und die Quartalskosten je Auto fallen auf einen niedrigsten Stand. Und was bedeutet das? Die Lohn- und Materialkosten je Auto insgesamt sind weiterhin gefallen. Und das ist eine Kennzahl, die durchaus für die Kosteneffizienz spricht. Genau, wie gesagt, Gewinnmargen top, fast 20%. kann man also echt nicht meckern bei einem Automobilhersteller. Und die Produktion und Auslieferung war ebenfalls on top, auch da also über den Erwartungen. 20% nachbörslich, vor allen Dingen auch, weil die Aussagen zum kommenden Jahr natürlich wie immer bei Elon Musk natürlich nicht immer oder eher mit sehr viel Optimismus geküsst, keine Frage, aber dennoch ausreichend, um die Aktie heute hier zum Tag der Aufnahme am Donnerstagabend.
Er will ordentlich wachsen, ne? 20% habe ich gehört.
Genau, 20% mehr Auslieferung möchte er sehen. Und Anfang nächstes Jahr soll das günstige Fahrzeug kommen. Ich bin super gespannt.
Ich dachte, was das hat er gestrichen?
Nee.
Sicher?
Ja, schauen wir mal nach. Also da soll ein günstigeres kommen. Dann natürlich auch das Model Y Facelift kommt dann Anfang nächsten Jahres. Das wird auch nochmal spannend, weil da natürlich, ich sag mal, das eins der Volumenfahrzeuge ist, genauso wie das Model 3 natürlich. Das, was man halt am häufigsten auf der Straße sieht. Und auch der Cybertruck, der wurde natürlich auch schon sehr oft verkauft mittlerweile. Also für die Verhältnisse, für die Größe, für die Besonderheit des Autos kann man sagen, hat auch hier die Nachfrage schon deutlich zugelegt. Finde ich alles an sich wieder ordentlich. Ich bleibe investiert, auch nach dem 20% Kurssprung. Bin nach wie vor langfristig davon überzeugt, dass man hier einen echten Gewinner in der Branche hat. Auch wenn das natürlich, und das ist auch bei den Analysten so, das ist nicht nur bei unserer Community natürlich so, sondern auch bei allen, dass natürlich sehr große Diskrepanz ist zwischen den Einschätzungen von den Bären zu Tesla bis hin zu den Bullen von Tesla. Mhm. Und da muss sich jeder selber einordnen, wo er sich selber hingehört oder ob er einfach in der Mitte ganz neutral mit zuschaut. Das bleibt jedem selbst überlassen. Daher kurz nur der Punkt dazu, dass ich jetzt eher überzeugt bin, ganz klar.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, ich habe da mich falsch verhört. Ja, also.
Ja, das hat er erst jetzt die Nacht angekündigt, deswegen, also es war mal kurzzeitig.
Angerufen hat er mich nicht.
Nee, leider nicht, ne, das schon. Aber tatsächlich hat es ja letztes Jahr war, hieß ja erstmal so auf Eis gelegt, aber dann, jetzt soll es halt im ersten Halbjahr des nächsten Jahres kommen und deswegen, wenn das kommt, ist das natürlich etwas, was natürlich auch erklärt, warum man natürlich im Volumen mehr Auslieferungen schafft, wenn die jetzt zum Beispiel schon in der Herstellung sein sollten.
Ich habe ja heute meine Probefahrt gemacht vom Model Y. Mhm. Und ich werde wieder ein Model Y bestellen nächstes Jahr im Februar. Ja, und ich hoffe, dass ich dann auch schon das Facelift kriege.
Das wäre schön, ja. Ich würde es mir auch wünschen, damit ich das mir anschauen kann. Ja. Ich bin ja da auch, mein Leasingvertrag läuft ja noch eine Weile, aber bin ich auch sehr gespannt drauf, auch wenn das dann veröffentlicht wird. Und ein anderes Unternehmen, wo ich auch noch investiert bin, eher aus Trading-Maßnahmen, ist Molina Healthcare. Und Molina Healthcare habe ich heute mitgebracht, weil es natürlich, wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen, United Health Group ging 10% runter, obwohl sie gute Zahlen hatten. Humana ist wieder zusammengebrochen in den letzten Wochen. Und auch Elevance Health hat jetzt eher nicht dazu beigetragen, dass diese Branche stabilisiert wird. Nun aber die Zahlen von Molina. Und was soll ich sagen? Wir haben hier eigentlich eine United Health Group 2.0, zumindest was die Ergebnisse betrifft. Denn auch hier konnte man im Gewinn übertreffen, trotz gestiegener medizinischer Kosten, die wir ja schon oft angesprochen haben hier im Rahmen des Podcasts. Und der Umsatz mit 10,34 Milliarden lag 430 Millionen US-Dollar über den Erwartungen und 20,9% über den Jahresvergleich. Also tolles Wachstum. Hier scheinen sehr viele zu Molina zu wechseln. Sie scheinen auch ordentlich Kundenzuwachs zu bekommen und sie bekräftigen ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024 und erwarten eine Prämieneinnahme von etwa 38 Milliarden US-Dollar bei einem bereinigten Gewinn von mindestens 23,5 US-Dollar je Aktie.
Das ist stark. Pro
verwässerter Aktie, da nochmal in Klammern. Heißt, Top-Ergebnis, Top-Aussicht, die Aktie plus 20%. Und wir erinnern uns, letzte Woche ist die Aktie 13% eingestürzt, weil Elevance Health schlechte Zahlen gebracht hat und Molina einfach in Regress gezogen wurde. Das wurde jetzt komplett aufgeholt, quasi egalisiert. Es war eigentlich nur rational vom Markt, da diese Spanne wieder zurück zu gewinnen. Und insofern toller Kurssprung und eigentlich auch ein gutes Zeichen.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle alle einladen und auffordern, uns auf Instagram zu folgen. Weißt du warum?
Ja.
Wir haben nämlich diese Woche habe ich ein Reel gemacht zu unserer Watchlist. Aha. Zum Update. Und also Messer, die am Boden liegen könnten. Und weißt du, jetzt halte ich fest, von den 5 Stück, welche mit dabei waren? L'Oreal, Hershey, Qualys, die sind immer noch da unten.
Ja.
Molina Healthcare. Hätte man auch als Idee ja sich nochmal mit beschäftigen können. Und Evolution AB.
Ja, und auch die sind natürlich in dieser Woche sehr gut angestiegen. 14% ging es nach oben. Ordentlicher Sprung, nachdem sie Zahlen geliefert haben. Ich höre dich jetzt noch sagen, das sind ja traumhafte Margen. Das sind ja traumhafte Margen. Also da
wer da nicht zockt.
Da läuft es nach dem Philipp direkt eiskalt den Rücken runter. Margenverliebtheit pur,
das versteht man natürlich. 71%, ja. Und mir ist es ja erst aufgefallen, weil ich vorhin vor dem Podcast die Watchlist aktualisiert habe und auf einmal war Evolution AB weg.
Ja.
Und das zeigt aber auch, auch dieses, wenn man überzeugt ist von einem Unternehmen, dann interessiert es einem nicht, wo das Messer ist, weil dann mag man immer noch das Messer, weil es immer noch weiterhin gut schneidet, hebt's auf, ab in die Depot-Besteckschublade.
Ja, da geht es vor allen Dingen erstmal darum, wann man einsteigt und dann ist natürlich, wenn man dann die Chance bei einem qualitativ hochwertigen Unternehmen, was gut und gesund ist, das muss man auch unbedingt dazu sagen, ne?
Ja.
In Intel ist es gerade nicht, vielleicht da nochmal kurz dieser Umweg, ne? Dann hat man natürlich hier die Chance auch nicht nur schnell, weil das natürlich jetzt aufgrund der Quartalszahlen, die hervorragend waren, aber auch das natürlich immer ein gutes Vorzeichen, weil es eben fundamental gut läuft. Und dann hat man hier natürlich gute Chancen, die man nutzen kann, um einzusteigen. Ne? Bei L'Oreal hat es nicht ganz geklappt zum Beispiel, da waren die Zahlen so ihlala, so durchwachsen oder ulala, wie der Franzose sagt.
Hätte man aber auch sehen können an der gesamten Konsumgüterschaft schon. Ja. Und das sind alles so diese Punkte, man muss das immer in den Kontext setzen. Und Marcel, ich bin sowas von überzeugt von Evolution AB.
Ja.
Wir haben noch 26,54% bis zum 52-Wochen-Hoch. Ich will jetzt nicht sagen, die machen jetzt noch 26,54% bis Ende des Jahres. Aber ich glaube, wir sehen nochmal ein neues Allzeithoch.
Was von Evolution?
Ein Allzeithoch? Nicht ein Allzeithoch, ein 52-Wochen-Hoch bis Ende des Jahres.
Okay, gut, weil ein Allzeithoch hätte ich dir jetzt ganz hoch und heilig gesprochen, dass das nicht passiert.
Aber das wird meine Spekulation diese Woche.
Ich gehe von aus von Euro in Euro. 52 Wochen hoch, das ist dann ja über die 100.
Das wären dann, ich habe es hier auf der Watchlist, warte, ich nehme es in dem Kurs, den ich auch habe.
Knapp 125 Euro etwa, also nicht ein bisschen weniger.
Ja,
also das sind dann noch gutes 30% möglich, ne?
Ja.
Ja, ist denkbar. Nach guten Zahlen, der Ausbruch heute könnte durchaus dazu führen, weiß man nicht. Aber ist doch eine schöne Spekulation, die vor allen Dingen auch Mut bezeugt innerhalb der letzten zwei Monate, die wir noch haben in diesem Jahr.
So.
Wäre natürlich gut.
Sag mir mal, Evolution AB wird bis Ende, sag mir nochmal, wann ist das, wo ist das 52 Wochen hoch?
Das ist bei 100 und 23,80.
123,80.
Also fast 30%.
Nur 23,59% sagt er mir jetzt.
Dann das.
Also
nimm das.
Ich drücke mich die Däume. Ich bin ja auch schon investiert, deswegen beachtet hier den Disclaimer.
Ich würde dir an dieser Stelle auch den Punkt gönnen und vor allem auch die Rendite natürlich.
Ja.
Ich bin ja kein Schwein. Ne?
Danke dir.
Ja, danke.
Marcel,
kurz noch ganz kurz, eins noch. Ist mir gerade eingefallen, weil die Quartalszahlen, es waren so viele. Natürlich können wir die nicht alle hier reinpacken.
Ja.
Und manche werden sich auch wundern, warum wir das nicht mehr bei Instagram so viel machen und dann die Storys reinposten. Das ist halt auch ein bisschen viel Arbeit. Was wir aber machen, ist vor allen Dingen viele oder die Highlights der Quartalszahlen auch relativ viele in unsere WhatsApp-Gruppe reinzustellen.
Ja.
Also ich will jetzt nicht nochmal eine Werbung für die WhatsApp-Gruppe, aber es geht darum, dass man aber schon mal erkennt, dass da jetzt im Prinzip da ein bisschen mehr
der Fokus ist. Es ist ein Geben und ein Nehmen, ja.
Ja, es ist halt auch da ein Mehrwert, wo es dann, ich sag mal, insgesamt besser passt, direkt diskutiert werden kann und nicht nur über Story und da
ganz Beitrag. Wichtig ist auch, wir wollen natürlich langfristig am liebsten nur noch diese WhatsApp-Gruppe haben.
Das wäre schön, ne?
Ja. So, kommen wir zum Wahlkampf. Bing, bing. Er ist meines Erachtens nach eröffnet und er wurde eröffnet von keinem Geringeren als dem zukünftigen Kanzlerkandidat.
Ja, der alte Kanzler hat ja schon angefangen.
Der
aktuelle Kanzler,
Entschuldigung. Ja, das ist ja für mich kein Kanzlerkandidat.
Nee, gut, das stimmt, ja. Aber gut, das ist jetzt deiner aber auch nicht wirklich, ne?
Ich habe noch gar nicht gesagt, wer.
Ja, aber können Sie jetzt alle vorstellen, wer da...
ich meine, Robert Habeck, fordert nun etwas ganz Phänomenales auf. Er fordert nämlich, dass Bund und Länder einen gemeinsamen Fonds auflegen, um damit Investitionen anzureizen und eine Modernisierung der Infrastruktur zu ermöglichen. Halleluja! Ein... Pray the Lord, ja. Und der sogenannte Deutschlandfonds ist teils eines Strategiepapiers von Habeck, das das Wirtschaftsministerium am Mittwoch veröffentlicht hat. Und er will diesen Fonds konkret für Investitionen und Infrastruktur nutzen. Habeck schlägt vor, eine Investitionsprämie in Höhe von, Marcel, halt dich fest, 10% aus dem Fonds zu finanzieren, die für 5 Jahre gilt. Dies würde alle Unternehmen zugutekommen, gerade auch Handwerksbetrieben sowie kleinen und mittelständischen Betrieben. Die Prämie werde dann sogar mit der Steuerschuld verrechnet. Woohoo! Startups, die noch keine Gewinne machen, können auch profitieren, indem ihnen die Prämie ausgezahlt wird.
Nee.
Ist das nicht geil?
Schlaraffenland.
Und Habeck schließt sich mit einem Blick nach vorn, sagt er. Die Herausforderungen seien so groß wie lange nicht. Aber... um es in den großen Worten des Robert Habecks auch jetzt zu enden. Ich bin überzeugt, dass wir es packen werden, wie wir so vieles in der Vergangenheit gepackt haben.
Jetzt klappt mir das Buch dann einfach zu.
Wir machen das Buch zu.
Sein Buch.
Ja. Und aus Angela Merkels Wir schaffen das wird ein wir packen das.
Ja, schön. Schönes Bild.
Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Finde ich toll. Also Investition klingt ja immer super. Wichtig ist, liebe Politikerinnen und Politiker, Investition bedeutet auch, dass man eine Rendite möglichst positiv auf das eingezahlte Kapital erhält.
Ja, erst dann und ist es eine Investition.
Erst dann ist es eine Investition. Ja, genau. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, wenn manche Menschen sagen, ich habe in ein neues Outfit investiert.
Ja, oder
ein
neues Auto.
Kommt drauf an, in welchem Gewerbe man arbeitet. Ja. Aber meistens ist es keine Investition.
Also als Schornsteinfeger geht das klar.
Ja.
Ne? Weil dann ist das natürlich wichtig für den
Beruf.
Oder
als Arzt für einen Arztkittel.
Ja gut, das zahlen die ja nicht selber wahrscheinlich meistens. Ne? Ist ja
ne? Mit der nächsten Krankenhausreform.
Achso, ja gut, da weiß man nicht.
Nein, also ich finde es total, ich muss ehrlich sagen, ich finde es total lächerlich, sowas zu fordern. Das weil wir nämlich noch auf den Flop der Woche warten müssen. Deswegen müsst ihr dranbleiben. Das ist ein sogenannter Cliffhanger, den ich hier gerade eingebaut habe.
Ja.
Ihr müsst jetzt dranbleiben, um zu wissen, warum es doch nicht so gut ist, was der Herr Habeck hier für eine gequirlte Scheiße von sich geht.
Ja. Deutliche Worte, Philipp.
Ja, halt mich zurück, ich trinke erstmal noch ein bisschen Wasser.
Ja, also Robin Alexander hat das heute schön in seinem Podcast zum Machtwechsel in der letzten Folge quasi auch gesagt, es ist einfach der Wahlkampf, der hier natürlich schon Einzug erhält und man fragt sich, warum so früh. Rechnet der ein oder andere schon mit einer schnelleren Ablebung dieser Regierung oder nicht? Da bin ich auch gespannt. Das Einzige, was ich vielleicht hier noch mitgeben würde, so, das ist einfach, also klar, wenn der Staat irgendwie versucht zu investieren und so, ist es vielleicht gar nicht so falsch. Ne? Ist alles richtig und gut, so vom Generellen her. Mhm. Aber mit dem Habitus, wie Habeck die Wirtschaft betrachtet, weil er glaubt ja, dass er das lenken muss. Er denkt ja, er ist ja der CEO der ganzen Firmen.
Wir und haben aber es immer gefordert, mehr Sätze, ne? Manager in der Politik.
Ja, genau, aber er ist halt keiner. Ne? Und der denkt aber, er ist von allen der Manager und muss die quasi alle selber bewegen, die Spieler auf dem Spielfeld. Aber er muss eigentlich bloß die Planken setzen, die Regeln, die Spielregeln setzen. Ne? Das, da hat er irgendwas verwechselt in dem Spiel. Ärger gibt es aber bei Arm. Also
lieber Arm ab als Arm dran.
Genau, in dem Falle droht Arm ab für Qualcomm. Genau, und der Streit ist ja jetzt schon lange so fulminant, aber der ist jetzt quasi in eine neue Dimension gerutscht. Ne? Arm droht jetzt mit einem möglichen Entzug der Architekturlizenz für Qualcomm. Das ist natürlich nicht so gut für Qualcomm und auch nicht für Arm auf der anderen
du
Seite.
Du bist doch sogar investieren.
Bei Qualcomm, ja. Genau, das Disclaimer weiß auf jeden Fall. Ne? Der Hintergrund hier ist ein Streit, weil Qualcomm hat die Übernahme von Nuvia vollzogen vor ein paar Jahren und diese haben dann die Technologie mitgenommen zu Qualcomm, ohne die Lizenzen neu zu verhandeln. Das war recht klug von Qualcomm, sagt, Mensch, hier, wir übernehmen hier Nuvia, Unternehmen, was keine Sau kennt, aber wahrscheinlich Kunde war bei Arm und dann haben wir die Technologie eingekauft und deswegen, aber Arm sagt, Moment, wir haben keine Lizenz, dafür verhandelt neu, weil ne, das ist ja ein neues
Unternehmen,
neues Unternehmen, vielleicht, also wer da recht hat, keine Ahnung, ich bin da zu wenig Jurist, beziehungsweise auch zu wenig da drin, ist ja auch letzten Endes gerade Teil der Verhandlungen, wobei die geht erst im Dezember los, also das ist auch noch ein bisschen in der Zukunft, aber nun werden eben hier die Säbel gerasselt. Ja, Arm hat jetzt im Prinzip erstmal die Qualcomm, also die Lizenz für Qualcomm gekündigt, das heißt, jetzt hat Qualcomm ein richtiges Problem, weil die natürlich jetzt irgendwie anders ihre, ja, Chips designen müssen und jetzt wird es spannend, wie das da so weitergeht und das heißt auch, dass die Kündigung, sobald die wirksam ist, seine eigenen Chips auf der Grundlage der ARM-Architektur nicht mehr so also nutzen kann. Ne? Also da müssen sie anderweitig aus...
Wie früher geben sie jetzt den 16-stelligen Key ein, um ein Jahr lang Microsoft zu nutzen.
Genau, dann können sie ihre eigenen Chips quasi nicht mehr verwenden auf dieser ARM-Architektur. Das ist natürlich schon erstmal ein Manöver. Qualcomm selber sieht es auch als Manöver seitens von Arm, um eben hier nochmal Qualcomm unter Druck zu setzen, gerade auch jetzt, bevor dann der Rechtsstreit losgeht oder allgemein das Gericht sich darum beschäftigt, weil da kann natürlich auch passieren, dass Arm plötzlich nicht mehr Recht bekommt und dann wollen sie natürlich vorher schon mal so ein bisschen auf die Druckstellen drücken, um Angst zu machen. Also es ist ein Tauziehen unter zwei sehr großen, ja, doch gewichtigen Playern und hier wird es spannend. Beide Aktien waren übrigens im Minus, also es hat keinen gut getan, die ganze Geschichte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier einfach ein relativ schneller Vergleich dann Anfang nächsten Jahres irgendwann verhandelt wird, auch vor Gericht und dann sagt, naja gut, dann zahlt der Qualcomm jetzt hier nochmal Betrag X, dafür dürfen sie die Architektur weiterverwenden und die Lizenz bekommen und dafür, also meine Prognose dahinter, keine Ahnung, bin sehr wenig Jurist und könnte mir aber vorstellen, dass es so in die Richtung laufen wird, weil es beide nicht so richtig ohne. Es wäre auch für beide nicht gut, auf den anderen zu verzichten eigentlich.
Es hätte, also Qualcomm ist einer der größten Kunden von Arm.
Ja.
Aber es wäre auch ein richtig harter Move, würde auch natürlich zeigen, was Arm für eine Marktmacht hat, wenn sie das durchsetzen können. Weil ich lese auch hier gerade, Qualcomm may have, also if Arm moves ahead and cancel with canceling the license deal, also wenn sie wirklich daran festhalten, Qualcomm may have to stop selling processors used in a majority of Android smartphones or face damages. Das wäre natürlich krass.
Übersetzt nochmal, meine Mama hört ja manchmal zu.
Ja, also es wäre dann so, dass die Qualcomm-Chips sind ja, diese Snapdragon, glaube ich, heißen die, wie diese Pokémons, die sind ja in fast allen Android-Handys mit drin.
Ja, unter anderem, ja.
Und,
aber auch beim Beispiel Microsoft, ganzen Surface.
Und dann dürften sie diese nicht mehr verkaufen.
Genau.
Also die Handys schon, aber sie bräuchten einen neuen Drachen.
Ja.
Also einen neuen Chip.
Einen neuen Chip.
Das könnte doch, wie hat denn Broadcom reagiert? Die brauchen doch auch solche Chips.
Ja, gute Frage, habe ich jetzt nicht.
Lass uns bitte mal gucken, am 23. sind die jetzt hoch, die letzten Tage seit dem 23.?
Nein, sind eher, ich sag, die laufen halt eher in dem KI-Trend gerade mit. Ne? Also wir haben jetzt gar nicht so sehr den Fokus auf diese.
Na, sie sind schon stark im Ganzen.
Ja, das ist schon klar, aber die Bewertung oder die letzten Anstiege sind vor allem in diesem ganzen KI-Prozess bei Broadcom zu erklären, unter anderem.
Krass.
Und da ist vielleicht gar nicht so sehr abzulesen, ne, auf der Größe.
Puh, wie gehst du jetzt um mit deiner Position von und dann wird verkauft? Herzlich willkommen beim Hauptthema der Woche. Lieber Marcel, wie sieht für dich jetzt ein mögliches Ausstiegsszenario aus?
Ja, bei Qualcomm muss ich sagen,
Du eins oder sagst du?
Ja, natürlich habe ich eins.
Ja?
Ich meine, wenn jetzt tatsächlich die Snapdragon, weil das ist ja meine Kaufursache war ja, dass jetzt die nächste Welle kommt mit neue Smartphones eindecken, ne? Gerade auch die KI-fähigen.
Ja.
Also die Technologie umswitchen, auch bei den Laptops und bei all den Geräten, bei Unternehmen und so weiter. Die werden natürlich alle so ein bisschen wechseln und dann natürlich auf die Snapdragon umsetzen, die eben im KI-Sektor für den Endverbraucher doch am besten mit performen. Und wenn die nicht mehr verkaufen könnten, dann ist das natürlich ein großes Problem, nicht nur für Qualcomm, sondern auch für meine Aktien, die ich habe. Das ist ja keine Frage. Also sollte das wirklich sich so zuspitzen, dann muss man hier vielleicht einfach, da würde ich auch die Reißleine hier ziehen, dann einfach ein paar Verluste mitnehmen. Das ist dann einfach so. Aber ich glaube, und ich bin ja tendenziell Optimist, weil wir haben ja zwei Wirtschaftssubjekte, die so richtig ohneinander nicht können. Also so ganz verzichten würde auch Arm ungern auf Qualcomm, weil wie gesagt, die verdienen damit auch einen Haufen Geld.
Ja.
Und andererseits würde Qualcomm auch sehr schlecht auf Arm verzichten können, was wir ja hier auch wieder sehen. Insofern kann ich mir gut vorstellen, es wird eine Lösung geben, die wahrscheinlich Qualcomm ein bisschen mehr kosten wird, als es vielleicht vorher erwartet war. Das ist dann wieder ein Einmaleffekt in irgendeinem Quartal. In einem Jahr vielleicht auch. Ne? Das kommt darauf an, wie hoch diese Zahlung vielleicht ausfällt, wenn es überhaupt eine gibt. Ne? Das ist auch mal fraglich, kann ich jetzt auch schlecht beurteilen. Daher bin ich eigentlich noch ruhig und optimistisch, dass man hier innerhalb der nächsten Monate auch so nach wie nach Bewegung findet. Was mir eher nicht daran gefällt, ist vor allem, dass man jetzt wenig Bewegung nach oben mitnehmen kann bei Qualcomm, weil ich mir auch selbst bei guten Nachrichten, guten Quartalszahlen vorstellen könnte, dass das wie so ein Damoklesschwert so ein bisschen drüber schwebt. Also hier bleibt es jetzt ein bisschen abzuwarten, wie so die nächsten Tage sind, ob es vielleicht neue Nachrichten gerade in der Einigung gibt oder nicht. Ansonsten könnte das jetzt hier zähe zwei Quartale werden, glaube ich.
Also ich persönlich würde jetzt hier nicht investieren.
Genau, frisch investieren würde ich jetzt auch nicht, tatsächlich, weil da wären mir einfach, dafür sind die Fragezeichen zu groß und die Alternativen zu viel. Ne, dann kann man auch sagen, gehe ich woanders hin. Ich bin investiert, habe ein bisschen Minus drin aktuell aufgrund des Rücksetzers und ja, bin mir auch noch nicht ganz schlüssig, wie ich hier verfahre, aber tendenziell bleibt ja eigentlich mein Investment Case stehen.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Aber ja, da, wie gesagt, bin ich mir auch selber noch nicht ganz schlüssig. Aber die Option habe ich, glaube ich, gerade aufgezeigt.
Schreibt Marcel doch mal eure Meinung in die Kommentare. Marcel liest das auch auf jeden Fall fleißig. Marcel, ich habe auch eine Empfehlung für dich, weil du bist der Einzige, dem ich Anlageempfehlungen gebe.
Das stimmt.
Hier in diesem Podcast, nämlich JDE Peet's. Ja. Kaffee könntest du nämlich vertragen, weil könnte passieren, dass Qualcomm dir noch schlaflose Nächte bereiten wird.
Das glaube ich nicht, aber ja.
Die Aktie von JDE Peet's hat eigentlich keine guten Zeiten hinter sich. Ich weiß nicht, ob du sie dir auch mal kurz aufmachen kannst.
Ich habe sie schon auf.
Aber die Aktie in den letzten, oder ich sag mal so, am 5. Juni 2020 war es soweit, für 37,60 Euro hat die Aktie das Licht der Welt erblickt und dann ging es runter bis auf 18 Euro und 1 Cent, also fast so viel wie ein Kaffee kostet. Und naja, was ist eigentlich hier passiert? Weil die Aktie auf einmal fulminante 20% die Woche angesprungen ist, auch wieder weg von der Watchlist, gone, ciao, ciao mit Kakao. Und die Milliardärsfamilie, die Familie Reimann aus Deutschland, die räumt jetzt mal richtig bei dieser Kaffeekette auf, weil sie haben ja eine Holding, die JAB Holding, und eigentlich wollte sich ja die JAB Holding auf neue Geschäftsfelder konzentrieren, hat deswegen auch JDE Peet's, also den Zusammenschluss aus Jacobs, dann Duve Eckberts und der Kaffeehauskette Peet's, ist ja so der mit der Ursprung von Starbucks auch ein bisschen, der Howard Schultz war ja auch mit dabei.
Ja.
Und sie haben das dann an die Börse gebracht, weil sie gesagt haben, wir wollen es nach und nach unsere Anteile liquidieren, das Unternehmen soll selbstständig sein, die Synergien natürlich sind irgendwo klar, man nimmt die Nummer 1 und 2 der Kaffee-Welt global gesehen, bringt die zusammen in der Kaffeehauskette, Synergien, Free Cashflow, Attacke, Harakiri, schön steigende Dividenden. Dem ist jetzt halt nichts gekommen, weil die Börse hat natürlich immer recht und der Markt straft dieses ganze Verhalten, diese ganze Aktie hat mit minus 42,61% in seit 2020, und das ist natürlich richtig viel. Und jetzt hat tatsächlich überraschend die Familie Reimann einen Schritt zurückgemacht, weil sie haben nämlich ihren Anteil bei JDE Peet's deutlich aufgestockt. Sie haben über ihre JAB Holding 2,2 Milliarden Euro ausgegeben, um 17,6% der Anteile vom Nahrungsmittelproduzenten Mondelez zurückzukaufen.
Also Mondelez hatte Anteile von
JDE. Genau, 17,6%, weil sie haben ja natürlich auch mit Tassimo, das gehört auch alles zu Mondelez, das ist alles mit drin bei der JDE Peet's. Und das hat das Unternehmen am Montag bekannt gegeben. Und jetzt kommt ein neuer Manager, der sich mit dem Thema auch auskennt, nämlich Rafael Oliveira von Kraft Heinz. Und die JAP erhöht jetzt ihren Anteil von 59% auf 68%, doch das Unternehmen wird einen Teil der zugekauften Aktien direkt an die JAB Consumer Partners weiterreichen. Also das sind auch wieder Kleinaktionäre, aka Family Offices etc., ihre Buddies, um es mal so zu sagen. Und jetzt wächst der Anteil dadurch, der Kleinaktionäre, einer davon bin ich, von 23% auf 32%. Und das sollte aufgrund der erhöhten Liquidität vielleicht, sagt man, der Aktie einen mittelfristigen weiteren Auftrieb geben. Und Marcel, du weißt ja, nächstes Jahr, you and me, together in Amsterdam, werden wir die JAB, die JDE Peet's Hauptversammlung besuchen. Mhm. Und ich glaube, jetzt, wo so viele kleine Aktionäre mit dabei sind, sind wir nicht die einzigen Idioten, die da reinkommen, weil du bist ja nur der Gast. Ich bin ja noch der viel größere Idiot mit meinen drei Aktien. Ich bin froh, ich habe sogar nochmal nachgekauft, kurz vor der Meldung. Also das Glück ist natürlich wie immer mit den Dummen. Und was hältst du jetzt, was glaubst du, ist das jetzt hier ein Turnaround, der hier vollzogen wird? Ich sehe Skepsis in deinem Gesicht.
Ja, ich sehe ja einen Gewinner. Das ist die Familie Reimann mit der JEB Holdings. Also eine ganz kluge Idee. Nachdem sie das ganze Thema an die Börse gebracht haben und gemerkt haben, dass es nicht so gut läuft, holt man sich halt die Aktien so zurück, ja, ins Office zurück, was natürlich gar nicht so unklug ist, weil man weiß ja, was dahinter steckt. Also man hat quasi das Geld des Börsenganges eingenommen, hat da schon schön Geld verdient, wartet, ja, bis die Aktie um 40% abrauscht, um dann das Geld, was man so hat, erwirtschaftet hat und eh schon drin liegen hat, wieder neu zu investieren, um dann natürlich den Hebel und mit hochzuziehen. Herrlich für alle, die richtig groß viel Geld haben. Tolles Manöver. Also vor allen Dingen, wie gesagt, für die Familie Reimann. Ich glaube, dass man hier vorsichtig agieren sollte. Dann auch jetzt ist dieser Anteil von der JEB Holdings natürlich recht groß. Ne? Also an anderer Stelle wurde das mal bei Beiersdorf auch von uns kritisiert, dass da relativ viel nur an eine Familie geht. Ja, also ich bin da immer noch skeptisch. Für mich hat sich hier noch nicht viel getan. Ich weiß nicht, warum vorher kein pfiffiger CEO dabei war, wenn der es jetzt drauf hat von Kraft Heinz. Weiß ich nicht, gefällt mir alles trotzdem.
Na, man hat den schon damals rausgehauen, dann gab es den Interim-CEO, das war der, ja, CEO der JEB Holding, und jetzt haben sie einen neuen passenden, okay, Mann gefunden.
Ja, immerhin. Also es gibt natürlich zu Recht Auftrieb und Hoffnung für die Aktie, deswegen ja die Aktie auch 20% im Plus, ja, ist ja auch wünschenswert und gut so. Ja, würde mir natürlich wünschen, dass die Aktie sehr hoch dreht und dass da auch mal langsam wieder was zu holen ist, aber da sind mir noch zu viele Fragezeichen und wie gesagt, das ist auch recht viel Anteil, das nicht im Free-Float ist. Muss nicht immer gut sein. Aber ich drücke dir die Daumen, ich schaue es mir nächstes Jahr an und wenn ich da einen leckeren Kaffee kriege, könnte ich ja vielleicht auch schon überzeugt werden, einfach nur aufgrund leckerer Aromen.
Er war, bevor er bei Kraft Heinz 10 Jahre war, war er auch noch 10 Jahre bei Goldman Sachs.
Ach so, okay, also war schon.
bei Starbucks.
Ja, na
ich
gut.
Ich persönlich finde die Aktie
dann
geil.
Ist er Experte,
also,
bei Goldman Sachs.
Ich kann es einfach nur sagen.
Kaffee geholt.
Gucken wir mal schnell bei Market Screener. JDE Peets. Also man soll sich nicht in eine Aktie verlieben, ja, aber ich sehe hier einfach so viel Potenzial irgendwie.
Ja, erklär mir noch mal ganz kurz, wie ist deine Investmentthese?
Also meine Investmentthese ist tatsächlich, dass, also erstmal die Bewertung bietet mir wirklich einen Boden. Ich habe einen 2026er KGV von 13,2.
Ja, ich muss dazu sagen, 26 ist wahrscheinlich das Geschäftsjahr, weil
genau,
jetzt ist ja 25, denke ich, ist ja erst über
genau,
das Jahr.
Oder für, machen wir es fürs nächste Jahr. Also ja, für nächstes Jahr haben wir ein KGV von 14,2. Okay. Ich verstehe das Geschäftsmodell super easy. Ja, also Kaffee und Tee zusammen gemixt, verstehe ich auch. Und ich glaube, hier hat man auch aufgrund der Kaffeepreise und Teepreise, die ja stark schwanken, sehen wir auch beim Kakao, haben sie einfach durch ihre Einkaufspower vielleicht auch einen Vorteil gegenüber den kleineren Wettbewerbern. Sie sind auch sehr stark bei Übernahmen. Also sie sind in allen Ländern der Welt entweder Platz 1 oder 2. Und wachsen aber auch noch im Hintergrund mit Übernahmen. Hm. Dazu haben wir, wie gesagt, also man zahlt aktuell das 14,2-fache der Gewinne. Und man kriegt meines Erachtens nach nochmal einen kleinen Discount, weil die Aktie hat einen Buchwert von 0,89. Das heißt, pro Euro, den man ausgibt oder man bezahlt 89 Cent und bekommt 1 Euro an Wert. Also hat man hier auch nochmal so gut 11% oder 10% noch mit dazu. Ich finde auch, sie können so viel Free Cashflow erzielen. Ja, sie haben eine Free Cashflow-Rendite von 6,58%. Für mich persönlich, glaube ich, ist das hier ein langfristiger Dividendenwachstumswert. Aktuelle Dividendenrendite liegt schon bei 3,38. Sie wollen die Verschuldung senken. Das machen sie auch im Moment sehr stark, haben eine Ausschüttungsquote von 50%. Und wenn die Schulden gesenkt sind, haben sie auch schon gesagt, werden sie anfangen, auch Aktien zurückzukaufen auf diesem Niveau, wenn es immer noch, und das macht ja gerade schon die JEB Holding. Ich bin einfach überzeugt, weil ich das Geschäftsmodell einfach finde. Ja, einfach finde, ich finde die Bewertung einfach und deswegen, wenn das hier nochmal abrauscht, ich würde wieder nachkaufen, ja, weil ich kann mir einfach vorstellen, dass die Menschen weltweit in 10 Jahren mehr Geld für Kaffee und Tee ausgeben. Das
generell
ist so, ja, genau, generell, und das ist jetzt vielleicht auch so eine Veränderung, die gerade passiert. Ich hoffe auch, dass man sich den CEO hier auch sorgfältig ausgesucht hat. Ich finde das auch gut. Das ist ja auch ein Zeichen der Stärke, wenn die JEB sagt, okay, wir haben einen neuen CEO und jetzt auch nochmal stocken wir hier nochmal die Anteile auf. Okay. Ich bin eigentlich, also es ist einer der wenigen Konsumgüterhandeln, so im Aktien im Lebensmittelbereich neben Pepsi, die ich habe.
Ja. Und nee, ist verständlich, okay. Ist, glaube ich, gut rübergekommen.
Ja.
Ich drücke dir die Daumen.
Ich bin gespannt, was du sagst nächstes Jahr
nach der Hauptversammlung. Ja, gut, der Hauptversammlung würde ich wahrscheinlich jetzt nicht die große Erleuchtung bekommen. mal sehen, ob es aufgeht. Wir haben eine Frage bekommen, und zwar ein Unternehmen, welches schon investiert war, auch eine längere Zeit und dann tatsächlich die Geduld ein bisschen verloren hatte und weil es auch für mich recht schwierig greifbar war für den Moment. Was halten wir von Excel Service? Auch hier wieder wichtig, die WKN mit dazu zu schreiben. EXL Service heißt das Unternehmen und sie sind Daten- und Digitalanalyst, wenn man so möchte. Also die Kunden schätzen die Datenanalyse, die vor allen Dingen mit Echtzeitanalysen und KI natürlich hier einen gewissen Wettbewerbsvorteil bringt. Sie schreiben selbst von schnelleren, intelligenteren Entscheidungen bis hin zu verbesserten Kundenerlebnissen. Daten können ihr Unternehmen verändern. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, ihre Daten zu nutzen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und in Echtzeit auf deren Grundlage zu handeln. Mhm. Datensilos, schlechte Datenqualität und organisatorische Komplexität sind hier die Hindernisse und einer effektiven Datennutzung stehen diese halt häufig im Wege. Genau, deswegen hier generative KI, die eben die ganzen Anforderungen gerecht wird und dann auch hier die Effizienzen erhöht. Und da schätzen wohl die Kunden, was natürlich ganz klar zu sehen ist an den Entwicklungen in Sachen Umsatz und Gewinne. Denn beides machen sie sehr gut, auch mit ordentlichem Wachstum oder durchaus beachtlichem Wachstum. Ich finde auch sehr robusten Wachstum. Sie gehören tendenziell auch zu den eigentlich, muss man ja fast schon sagen, Dauerläufern in einem Unternehmensbereich, was, ich sag mal, eher so ein schon fast Zukunftsmodell ist trotzdem noch. Ne? Sie laufen seit, keine Ahnung, also wenn man dieses, klar, hier in deinem Rücksetzer, keine Frage, aber seit 2009, naja, gehen sie ganz schön durch. Ne? Und das machen sie halt schon sehr lange. Es sind echte Dauerläufer, hatten mal so eine Sonderkonjunktur nach Corona, wo natürlich sehr viele so ein bisschen auf dieses Datenthema gegangen sind. Und jetzt dann nach dem Talfahrt, die ich tatsächlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, aus der Geduld heraus. Ich dachte, das Unternehmen zündet mal ein bisschen eher. Danach kam es halt soweit, oder war es soweit, jetzt ist die Aktie doch tatsächlich auf ein neues Allzeithoch gelaufen. Und also, ich möchte es kurz machen. Für mich eine Aktie, die kann man kaufen und liegen lassen. Halten, wenn man es verstanden hat, so halbwegs und das auch mal vielleicht bildlich so ein bisschen, also für mich macht das schon Sinn, vor allem diese Live-Daten, sofort mit KI, wo du einfach weißt, okay, der Stapler sollte lieber erst links rumfahren, dann rechts rumfahren, keine Ahnung, mal so bildlich ein Beispiel reinzubringen oder keine Ahnung, das Postauto wäre vielleicht besser, wenn er bei der Verkehrslage erst die Straße und danach die Straße beliefert, statt andersrum. Also das sind so vielleicht Bilder, die es greifbarer machen und da sind sie ein großer Gewinner, den zweiten KI-Welle oder dritten sogar. Ne, für mich ein Bayernhold.
Die Aktie ist nicht teuer, hat auch eine schöne Gesamtkapitalrendite von 17%, lieber Marcel.
Ja.
Sie schaffen es immer so ein bisschen, die Hürden der Analysten leicht zu übertreffen. Also man kann sich auch vielleicht hier mal einen Analystenreport durchlesen. Ich persönlich glaube nicht, dass ich das so einfach verstehe, gerade jetzt das Geschäftsmodell auf den ersten Blick.
Ja, aber das Bild, was ich hier gerade gemalt habe, ist ja in etwa das, was passiert, nur eben vielleicht kleinteiliger in verschiedenen
Unternehmen. Aber ich glaube, sie machen auch noch ein bisschen Unternehmensberatung, wenn ich das richtig sehe.
Ist mit drin, ja.
Ja, also
naja, klar,
tendenziell also. Finde ich, weil, was mir gerade nicht so, also wenn, hier muss irgendetwas sein, was irgendwie, ich finde die Margen nicht so gut für so ein KI-Tech-Unternehmen.
Beratung?
Ja, genau, das ist wieder dieses Thema Beratung. Das
hat ja,
da sind,
Accenture auch nicht, ne?
Ja,
sind glaube ich auch nicht so hoch.
Deswegen, also puh.
Ist halt Manpower, die da trotzdem
noch. Ja, ist für mich nicht sowas.
Also, ich glaube, hier liegt das Geheimnis daran, dass die natürlich Berater haben, weil du hast ja nicht eine Software für alles, also one fits all, sondern du hast ja eine Software, die musst du ja, also gerade mit diesem Bereich auch je nach Kunden anpassen und das wirst du wahrscheinlich nicht ohne Beratung hinbekommen. Weshalb ich glaube, dass die trotzdem gut wachsen werden, aber natürlich da die Margen sicherlich auch von hohen Personalkosten gefressen werden, weil man hier natürlich viel Beratung anlegen muss.
Sie haben 1500 dedicated Data Scientists, 50.000 Angestellte.
Was auch nicht wenig ist, ne?
Weltweit sind sie auf jeden Fall. Also ich glaube, du hast recht, hier könnte man ein tolles Unternehmen finden. Ich muss gerade nur, ich versuche gerade zu verstehen, was sie eigentlich so wirklich machen.
Naja, wie schon gesagt, Logistik, genau das, also die sind auch in der Logistik. Also ist es aber vielleicht ja wirklich, macht es Sinn, da rechts rum, da links rum zu fahren? Also als wirklich praktisches Beispiel, ne? Oder ist es vielleicht sinnvoll, vielleicht erst die Paketreihe abzuräumen und danach die? Oder das sind alles so Live-Daten, die sie natürlich dann tracken können. Und die haben auch noch andere Branchen, zum Beispiel Fintech, Kapitalmärkte. Auch da sind sie dabei, sind bei Gesundheit und Biowissenschaftler sind sehr breit gefächert. Auch Versicherungen, genau sagst du schon, Einzelhandel und Konsumgüter. Wenn man jetzt mal hier auf den Einzelhandel so an sich drauf geht, bekommt man auch relativ schnell mal so einen kleinen so einen Einblick. Ne? Man kann das ein bisschen mal durchlesen, auch was dies, oder wie das greifbar ist. Ne? Aber alleine schon, wenn es darum geht, dynamische Lieferkette. Also auch da wieder ist linksrum, rechtsrum die bessere Alternative, keine Ahnung, ne? Müsste man halt sehen.
Also so wie ich es verstehe, sind sie eine Unternehmensberatung, die das ganze Thema Daten, also gib mir sozusagen Unternehmen Zugriff auf deine Daten, ich analysiere das natürlich auch mit Hilfe von KI und dann optimieren wir. Also sie schreiben ja auch auf ihrer Webseite hier, wir schützen die Autoindustrie vor Disruptionen etc. Macht auf jeden Fall Sinn, aber du weißt selber, ich persönlich bin kein Fan von Unternehmensberatung. Mhm. Ich sehe da wenig Burggraben, also der Burggraben ist für mich immer bei den Mitarbeitern. Und
ja, hier vielleicht auch ein bisschen bei der Technologie selber, ne? Also ja. Halt bei der Breite, die sie aufgestellt hat.
Und sie zahlen keine Dividende. Das ist auch gut, für mich so.
Das ist für mich geschenkt, weil man sich hier wenn man diese Performance anschaut auf die Jahre, ist es tatsächlich geschenkt. Ne? Wenn man da denkt, wie stark, wer da länger dabei ist, hat hier eine wirklich wunderbare Rendite erzielt, die sich, glaube ich, sehr sehen lassen konnte. Da würde ich so gar nicht, also auch Qualitätscheck, ne? 15-15, 22% in den letzten 10 Jahren gemacht. Das ist natürlich, also da kann ich auch gut groß auf eine Dividende verzichten, wenn die Aktie so zündet, ne? Das ist keine Frage. So. Aber spannend. Also wie gesagt, wenn man überzeugt ist und das vielleicht auch dann ranlässt, kann man das durchaus mitnehmen. Klar.
Wir haben eine Frage erhalten. Ich würde einmal kurz vorlesen, Marcel. Mhm. Ich habe eine Frage an euch und vielleicht ist es auch etwas für euren Podcast mit den sinkenden Zinsen. Mache ich mir nunmehr Gedanken, wie ich meine angesammelten Cash-Reserve lagere. Bei 4% bei Trade Republic, die fand ich akzeptabel, nun aber sinken die Zinsen zunehmend weiter und die Rendite wird mir zu gering. Im Wesentlichen habe ich 3 Reserven. Cash-Reserve fürs Depot, Cash-Reserve für mein Auto, Cash, das ich für einen Hauskauf anspare, ist noch keine Immobilien aussicht. Ich überlege das Geld, bevor die Zinsen weiter sinken, in Anleihen zu parken. Das Risiko bei steigenden Zinsen ist mir natürlich bekannt, weil dann sinkt natürlich auch der Anleihenkurs. Aber wie sagte Markus Koch letztens noch, junge Leute müssen auch mal etwas Risiko in sich haben oder auch mal ins Risiko gehen. Ich habe für Sonderausgaben immer einen Cashbestand, den ich bei meinem sicheren Gehalt Beamter aber bewusst gering halte. Erzähl mir mal als Beamter, was würdest du machen?
Ja, ich bin so weit weg von Beamten, rein technisch, aber also auch von der Situation her. Aber dennoch muss ich sagen, kann ich das gut nachvollziehen. Die erste Frage wäre jetzt, was hat er denn vorher gemacht, als die Zinsen noch so tief waren? Wäre jetzt mal wirklich eine super spannende Gegenfrage. Also was war, als die Zinsen noch so um die Null rumgekrochen sind? Wie hat er da seine Cash-Reserven verwaltet? Ist das jetzt bloß einfach ein Luxusproblem, weil man jetzt wieder ein bisschen verwöhnt wurde mit Zinsen?
Ja.
Fragezeichen. Tatsächlich hätte ich jetzt hier noch eine Lösung, die, also gerade auch was die Cash-Reserven fürs Auto, auch für den Hauskauf, da hätte ich etwas, wo mir gerade eigentlich keine Bezahlung bekommen würden, wenn wir da die Werbung machen.
Wir sagen es trotzdem, weil wir
sagen es trotzdem, weil wir ja trotzdem transparent sein. Und so mache ich es ja auch mit Rücklagen. Übrigens mit Steuer, also mit erahnten Steuernachzahlungen, mit, keine Ahnung, privaten Urlaub, mit eigentlich allem, was so. Tatsächlich nutze ich da unseren ehemaligen und naja, zumindest auf aktuell pausierenden Werbepartner Evergreen, der da mit einigen Pockets, je nach Risikobereitschaft, auch durchaus gute Renditen erzielt. Und das klappt halt auch, das funktioniert auch über die Anleihen teils, aber auch teils Aktien. Aber eben alles ein bisschen defensiver, trotzdem aber so, dass sich was entwickelt und auch besser als 4% durchaus, wenn man das mit einer gewissen Risikobereitschaft mitgeht.
Also ich persönlich habe null Ahnung von Anleihen. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, also Cash-Reserve fürs Depot, die würde ich, so wie der Name schon sagt, es einfach auch liegen lassen. Ja, weil wenn die Kanonen donnern, dann muss rein und dann will ich ja auch eine Überrendite erzielen. Cash-Reserve für mein Auto. Ich habe das große Glück, Marcel, wir haben das große Glück, wir haben einen Dienstwagen.
Ja, na gut.
Du hast Reparatur plus laufende Kosten. Ich wäre da auch vorsichtig, weil ich persönlich habe schon auch früher mal die Erfahrung gemacht, dass so ein Auto doch mal relativ schnell viel Geld kosten kann. Und wenn es dann irgendwo angelegen ist, was vielleicht keine Rendite bringt oder diese 3%, die es halt im Moment noch gibt. Und Cash für ein Haus finde ich auch, also da könnte man sich vielleicht so eine kleine Leiter bauen. Aus vielleicht auch Festgeld, aber ich glaube, das wird auch nicht mehr so viel bringen oder dann irgendwie sagen, ich nehme einen Teil in Festgeld, einen Teil lege ich in ETF an, aber ich würde persönlich gar nicht so viel machen. Ich würde persönlich, glaube ich, ist einfach die Pille schlucken, dass ich halt weniger Zinsen kriege. Aber für mich ist zum Beispiel ein Auto, Reparatur plus laufende Kosten etwas wirklich, das kann ja jetzt passieren. Ja, jetzt ja. In dem Moment, wo der Podcast ausgestrahlt wird. Unfall, dir fährt jemand rein oder macht Fahrerflucht etc. Du weißt es ja immer nicht.
Kommt ja auch Bill aufs Auto an, ne?
Genau, ja. ja. Cash-Reserve fürs Depot würde ich nirgendwo anlegen, würde ich wirklich auf dem Verrechnungskonto lassen.
Schon deswegen, damit es sofort verfügbar ist. Also wenn ich es jetzt brauche, weil jetzt gerade die Chance ist, dann möchte ich ja nicht warten, bis ich ja erstmal überwiesen habe und dahin und dorthin. Ja. Dann soll es halt da sein. Ja, das würde ich auch so machen. Cash-Reserve für ein Auto.
Und für ein Haus, wenn er noch keine Immobilien in Sicht hat.
Dann würde ich, das ist wirklich auch ein Punkt, da möchte ich mal kurz einsteigen, würde ich auch tatsächlich sogar ein bisschen offensiver anlegen. Weil ich meine, was soll es denn tot rumliegen und wer weiß, ob er dieses Jahr oder in 2 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren sein Haus findet, das ist
die Frage. Ich würde das offensiv in MSCI World anlegen.
Ja,
würde ich auch. Das einfach so über einen Sparplan, ich würde nicht sofort alles dort reindonnern, sondern über mehrere Tranchen hier auch einsteigen.
Es liegt so nah, dass er vielleicht so oft und so aggressiv nach einem Haus sucht, dass es jetzt vielleicht auch schon morgen der Fall sein könnte, dann natürlich nicht, aber wenn das jetzt so, wie es klingt, nicht in Aussicht ist und jetzt auch nicht wirklich der Schuh drückt dahinter. Ja. Ne? Ich meine, wenn die Zinsen sinken, ist das sogar noch ein Vorteil, kann er wahrscheinlich noch zu günstigen Zinsen finanzieren. Ja.
Dann, aber ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Also das sind cool Luxusprobleme. Bleiben.
Ja, wirklich. Ja, also absolut, muss man so sagen.
Kommen wir zu etwas, was uns diese Woche bewegt hat. Auch eine ganz traurige Nachricht, weil natürlich einer gestorben ist. E-Koliken im Quarter Pounder, im Viertelfunder bei McDonald's. Und wir sind aktuell investiert. Du privat, ich privat. Aber wir sind auch über unsere Holding hier investiert. Und ein Lieferant, der 3 Zentren beliefern hat, hat seine Zwiebelringe oder Streifen aus dem Verkehr gezogen, weil dort E-Koliken drauf gefunden wurden. Es gibt 49 bekannte Fälle, inklusive einem Toten. Der hatte aber auch eine Vorerkrankung, ganz wichtig. Und wie gehen wir jetzt damit um, Marcel? Mich würde jetzt erstmal deine bescheidene Meinung zu diesem Thema interessieren, dass das natürlich schlecht ist, dass das passiert ist, darüber müssen wir uns nicht reden oder müssen wir nicht mehr drüber sprechen, sondern wir müssen darüber sprechen, wie gehen wir jetzt mit der oder wie gehst du privat mit deiner Position um?
Tatsächlich mache ich gar nichts. Ne? Also ganz ehrlich, wenn ich durch die Supermärkte laufe und ich bin ja auch beruflich sehr oft in Supermärkten, wie oft ich da einen Zettel von irgendwelchen Rückrufen sehe und das sind natürlich nicht immer E-Coli-Bakterien, sondern vielleicht auch mal irgendwelche anderen Sachen oder jetzt Coca-Cola mit den 0,5er Flaschen, also alle, die welche zu Hause haben, schaut drauf auf das Datum, davon, ich weiß gar nicht, vom Haltbarkeitsdatum, erst irgendwie um Februar bis Mai können Metallspäne drin sein.
Ach so. Metall,
also haben sie auch einen riesen Rückruf bei Coca-Cola heute erst gemeldet. Also das ist eigentlich ein Daily Business tatsächlich. Ist so traurig natürlich, dass es hier ein paar Fälle gab und auch leider auch einen Toten. Aber es ist halt klar, an E. coli stirbt man nicht unbedingt, aber mit Vorerkrankungen ist man natürlich dann nicht gerade prädestiniert dafür, dass man da jetzt eine robuste Voraussetzung hat dafür. Das macht es natürlich traurig, aber ganz ehrlich, aus Aktionärssicht würde ich so rational bleiben, das Ding ist wirklich in ein paar Wochen wieder durch und McDonald's hat alles dafür getan, dass das schnell aufgeklärt würde. Der Lieferant ist gefunden, die Ursache ist gefunden, man hat das sofort aus dem Verkehr gezogen. Mehr konnte McDonald's nicht machen, so wie es halt überall auch Fehler gibt. Ja, und dann haben sie schon den regionalen Lieferanten, dafür kann man ja auch mal sagen, okay, immerhin, ne, früher war das wahrscheinlich die letzte Soße. Insofern dumm gelauscht, also klingt jetzt blöd, aber wirklich dumm gelauscht, schlechte Nachricht. Aber rein markttechnisch aus der rationalen Sicht des Anlegers würde ich hier gar nichts machen. Vielleicht, also nicht mal, also ich hätte mich auch nicht aufgestockt, weil minus 5% sind jetzt auch kein Rücksetzer, wo man sagt so, ui, jetzt muss ich aber ran. Also tatsächlich würde ich es jetzt.
Sehe ich auch so. Also auch für meine private Position. Es ist tragisch, es ist echt doof, was da passiert ist. Aber es ist kein Problem, welches McDonald's selber verursacht. Ja, es ist leider ein externer Zulieferer, das, wie du schon sagst, mit Rückrufen, das kann passieren, Ursache gefunden, Ursache bekämpft, Problem abgestellt und jetzt kann es auch weitergehen. Und ich glaube auch nicht, dass es der Brand von McDonald's schädigt, wie zum Beispiel Burger King, das in Deutschland auch das Problem einfach hatte, nachdem der Herr Wallraff da war, weil die ja bewusst auch verschimmelte Sachen, Ratten etc. alles in Kauf genommen haben, ja, nur um weiter zu verkaufen. Das muss man ganz anders sehen.
Ja, finde ich auch. Also es ist auch kein Hygieneproblem jetzt bei McDonald's selber gewesen. Richtig. Ja, also dass sie jetzt irgendwie gefuscht haben oder einer schlecht gearbeitet hat, sondern es war einfach tatsächlich Pech bei der Lieferantenbeziehung und dann hast du halt dann unglücklicherweise vielleicht, und ich weiß nicht, aber wie man es dann auch machen könnte, dass man dann eine Qualitätssicherung macht, wenn die Sachen reinkommt, aber da kannst du ja auch nicht jede Zwiebel abstreichen und vorher ins Labor gehen. Ja. Das geht ja auch nicht. Bis dahin ist sie ja auch schon braun. Also ja, ich würde sagen, schwierig. Jetzt noch das Argument, was manche dann bringen mit dem Thema, dass man ja eben jetzt durch Imageverlust, würde ich sagen, ist auch relativ verkraftbar. Eine Klage könnte natürlich dann auch der Fall sein, die eine oder andere bei 49 Fällen, aber auch das wird eine überschaubare Summe sein, die McDonald's, da sie auch echt
verdienen. Ich glaube, McDonald's geht das Thema auch schon proaktiv an.
Ja, das sind Profis. Die machen alles richtig. Ja, also man muss ja schon sagen, die machen es richtig.
Ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die bei den 49 Fällen nicht schon Kontakt mit den betroffenen Personen aufnehmen.
Selbst da wird wahrscheinlich vielleicht auch schon das Angebot einer, es tut uns da leid, keine Ahnung, wir entschuldigen euch zu einem gewissen lebenslangen hier Essen.
Analysten sind der Meinung, McDonald's Handels zeigt, sie haben das Problem im Griff. Wir sehen das auch so. Sie gehen davon aus, dass der Umsatz im Quartal um 9, also der Earnings per Share um 9 bis 37 Cent, also da sieht man auch nochmal die Range, sinken wird. Ich persönlich finde das doch relativ viel.
Ja, aber guck mal, was das für eine Range ist. Ne? Wie unpräzise kann es denn sein von 9 bis 37? Das ist ja eine völlig irrationale Vorgabe, ne? Also ja, wenn ihr überhaupt eintritt, ich glaube nicht mal, das wird passieren.
Wir sind uns beide einig. Wir bleiben weiter hier auch investiert. Marcel, kommen wir zu meinem Ten-Bagger der Woche und ich habe ihn diese Woche gefunden in Großbritannien und ich glaube, die meisten davon haben von diesem Unternehmen noch nie gehört. Es heißt Qinetic. Q-I-N-E-T-I.
Cool.
Hast du davon schon mal gehört?
Nie gehört vorher.
Und Qinetic kommt aus Großbritannien und sie machen Trainings- und Testzentren für das Militär. Also das heißt, zum Beispiel, du kennst es selber, du warst selber bei der Bundeswehr, so Schießsimulatoren etc. Sie haben einen riesen Deal auch mit der Bundesregierung geschlossen für solche Einrichtungen. Die betreiben sie, Schulungszentren, Testzentren, aber natürlich auch für die Rüstungsindustrie, also Simulatoren. Wie wirkt sich mein zum Beispiel Panzer gemeinsam aus oder was passiert, wenn da eine Handgranate drauf liegt etc. Also alles so kann man dort verschiedene Szenarien simulieren und das Unternehmen, die WKN ist auch in den Shownotes, hat eine Marktkapitalisierung von 3,15 Milliarden Euro, zahlt eine Dividende, ist nächstes Jahr sollen sie schuldenfrei sein und hat ein KGV von 15 und ich kann mir einfach vorstellen, die Idee dahinter ist, die global wird ja immer mehr und mehr aktuell jetzt auch aufgerüstet. Es zeigt sich auch so ein bisschen, wir sehen es ja auch gerade, die BRICS treffen sich, die G7 treffen sich. Es ist so ein bisschen so, hat man das Gefühl, so die kalte Aufrüstung startet wieder so ein bisschen. Und mehr Länder wollen ja 2-3% ihres BIPs auch investieren in Rüstung. Und da brauchst du natürlich auch Test- und Trainingszentren. Und jetzt sind sie natürlich auch wieder so, dass sie sagen, wir beliefern nur auch die NATO-Staaten und die Partner. Und da sehe ich einfach das meiste Potenzial, weil die meisten, die meisten Staaten in der NATO sind ja auch demokratisch geführte. Man kann natürlich jetzt über die Türkei vielleicht ein bisschen streiten, aber da sitzt natürlich auch das global gesehen meiste Geld. Und wenn alle 27 NATO-Staaten 3% oder 2-3% ihres BIPs investieren, dann könnte da auch ein kleiner Anteil bei Qinetic ankommen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Qinetic hier langfristig gesehen, aber auch auf Sicht von 10 Jahren, ein Ten-Bagger werden könnte. Wie siehst du es? Was hältst du von der Idee?
Klingt erstmal logisch, würde ich jetzt auch nicht viel Argumente dagegen setzen. Macht Sinn, auch ich sag mal gerade, weil die nächsten Jahrzehnte wird wahrscheinlich wirklich Aufrüstung weiter stattfinden müssen, aufgrund gewisser Unsicherheitsfaktoren, die man eben so in Nachbarstaaten hat oder in europäischen Nachbarstaaten oder auch weltweit, muss man ja sagen. Und da zu simulieren, Sachen darzustellen, wie sie funktionieren würden, wenn sie im Einsatz wären, auch in der Kombination, macht durchaus Sinn, wenn nicht das ganze Thema durch irgendwelche anderen KI-Software und Co. ich sag mal an anderer Stelle vielleicht besser noch simuliert werden kann. Das weiß ich nicht, ist schwer einzuschätzen. Da bin ich tatsächlich der sagt, das ist mir zwar vom Geschäftsmodell schon greifbar, aber ich könnte mir die Peer Group oder die Disruptionsfähigkeit, die im Burggraben, den kann ich mir gar nicht so richtig den kann ich aktuell noch nicht greifen. Müsste ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr anschauen. Aber ich glaube, dass da eine gute Möglichkeit drin ist, dass hier auch ein Ten-Backer draus werden könnte, wenn das Unternehmen weiter so gut operiert. Und es scheint ja auch zu wachsen. Ne? Also da gibt es ja, glaube ich, fundamental wenig auszusetzen. Ja, und das spricht fürs Unternehmen.
Ich möchte einmal ganz kurz auch die Chance nutzen, hier kurz mit den Ten-Backern nochmal mit dir zu sprechen. Seit Folge 244 haben wir es. Und hätte man immer 1.000 Euro investiert, hätte man jetzt schon 12.000 Euro investiert und hätte schon 14.137 Euro rausbekommen. Das ist eine Rendite von 17%. Kannst du mal kurz gucken, wann wir Podcast-Folge 244 hatten?
Mache ich in der Zeit, kannst du ja.
Und ich sage dir in der Zeit, was am allerbesten gelaufen ist. Mhm. Und das ist eine Idee von dir, nämlich die American Healthcare REIT. Nämlich Folge 248 war es soweit 56%. Dazu kommt Landbridge Company aus der Folge 256. Schlecht ist gelaufen bis jetzt Tempus AI und Lineage. Auch nochmal von mir, ja. Aber eigentlich können wir doch sehr zufrieden sein. Ich glaube 17% in, wann weißt du, hast du es gesehen?
31. Mai, also ab Juni kann man sagen.
Also Juni, Juli, August, September.
Halb Oktober.
5 Monate. Schauen wir uns mal an, was hat der MSCI World in den letzten 5 Monaten gemacht. Es ist schon, also der hat allein nur 11% in 6 Monaten gemacht.
Ja.
Also hier haben wir doch schon eine kleine Outperformance.
Das stimmt, ja. Also waren auch echt gut dabei, gerade American Health. Die REIT ist natürlich schon, also da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich da einfach hinterher schaue. Ne? Das hätte ich nicht, also da war ich auch kurz vorm Kaufbutton. Aber manchmal ist es so, verpasste Chancen gibt es wahrscheinlich mehr, als die man ergreifen kann. Liegt vielleicht auch manchmal daran, dass man nicht unendlich viel Kapital hat. Ne? Sonst müsste man das alles ja auch nicht mehr machen. Müssen wir uns ja auch ehrlich
was?
Sagen.
Was? Du hast nicht unendlich viel
Kapital? Nein, sonst hätte man es ja nicht hier anlegen müssen. Dein Top der Woche ist goldig, nicht wahr?
Mein Top der Woche ist aktuell der Goldpreis. Die 3.000 Dollar sind fast erreicht. Wir sind bei 2.735 US-Dollar aktuell. Und in einem Jahr hat diese Rohstoff einfach mal 37,9% hingelegt.
Ja, das ist schon beachtlich. Ne?
Das ist schon unfassbar stark. Also 50% in 3 Jahren, aber in einem Jahr 37,9%. Und glänzende Metall ist einfach aktuell beliebt. Und dafür habe ich im Handelsblatt 4 Gründe gelesen, Marcel. Und diese Gründe sind einmal, die geopolitische Lage, Unsicherheit bleibt.
Lag nahe.
Also der Krieg im Nahen Osten macht die Märkte weiterhin nervös. Die Zinssenkungen, das heißt ja angeblich, dass Gold mit den Zinsen auch korreliert. Und spekulative Händler, die natürlich auch so einen Run auch irgendwo ausnutzen. Und die physische Nachfrage, wir wissen es, die Notenbanken haben sich über die letzten Monate stark eingedeckt.
Ja, aber auch weltweit, ne?
Weltweit. Angebot und Nachfrage, hier besteht aktuell mehr Nachfrage, als es Angebot gibt. Glückwunsch an alle, die es haben. Für uns beide ist es nichts. Aber trotzdem, Ehre, wem Ehre gebührt.
Also der Markt gibt allen recht.
Der Markt gibt allen recht. Plus 37% ist beachtlich.
Ist eine ordentliche Outperformance. Hut ab. Also wer da nur auf Gold gesetzt hat, hat alles richtig gemacht und hat auch jahrelang wahrscheinlich teilweise nicht alles richtig gemacht. Ne? Muss man immer mit dazu erwähnen. Mein Top der Woche geht tatsächlich in eine, ich habe eine Branche, die man so oft nicht so als Top der Woche oft bezeichnet. Also man muss sagen, die Tabakbranche ist aktuell wieder ein bisschen zurück, also generell auch alle Aktien dazu, muss man durchaus mal erwähnt haben. Philip Morris hat Zahlen gebracht und hat damit den Markt überrascht. Nicht nur ein bisschen, sondern einen Gewinn hat man deutlich übertreffen können und auch der Umsatz lag deutlich über den Erwartungen und Wachstum in der Tabakbranche von 8,4% auf Jahresvergleich. Hui, nicht schlecht für ein Quartal mit knapp 10 Milliarden US-Dollar. Ordentlich Wachstum. Natürlich die Kernmarken, die hier auch mit laufen und nach wie vor natürlich auch die klassischen Zigaretten. Dazu natürlich noch die ganzen E-Zigaretten, die ganzen Sachen. Gerade bei Philip Morris gehört da eben auch die IQOS dazu und alles für die Terrier und wie sie alle heißen. Die sind natürlich auch da mit drin. Das gibt natürlich da auch nochmal Auftrieb, weil auch das beliebt ist nach wie vor und für einen defensiven Wert ist das ein sehr starkes Wachstum bei der Dividende. Und dann jetzt auch nochmal 10% Kurssprung auf ein neues Allzeithoch. Also Glückwunsch an alle, die investiert sind. Was soll man dazu sagen? Das ist tippitoppi.
Wann kommen denn die Zahlen von Bud? Hier sind wir ja auch beide investiert.
Ja, gute Frage.
Da könnten wir vielleicht davon ausgehen, dass Bud auch nochmal hier profitieren wird. Ja. Bud hatte einen Investor Day am 16. Oktober. Da ist eigentlich nichts wirklich bei rumgekommen.
Ja, also, aber das ist ja oft bei den Werten bis zum Konsumgüter jetzt nichts Atemberaubendes rauskommt, ist auch klar, ne?
Kommen wir zu meinem Flop der Woche, Marcel. Und das ist, die ThyssenKrupp-Werften sollten ja an den US-Investor Carlyle, habe ich es richtig übernommen werden. Wir haben hier im Aktienpodcast drüber gesprochen und die Übernahme ist jetzt geplatzt, weil der US-Investor hat jetzt bekannt gegeben, sie haben kein Interesse mehr an einer Übernahme. Und wieso kommt das? Eigentlich war man sich einig, aber jetzt scheitert es und jetzt kommt der Cliffhanger zu Herrn Habeck und seinem Wirtschaftsministerium, nämlich es gibt Widerstand. Man will jetzt laut seitens des Bundeswirtschaftsministeriums weitere Optionen prüfen. Und ThyssenKrupp will sich eigentlich aus diesem Rüstungsgeschäft komplett zurückziehen und hat daher Deutschlands größte Marinewerft zum Verkauf gestellt. Der Industriekonzern hatte zuvor vor einigen Monaten, wir haben darüber berichtet, eine Vereinbarung getroffen. Neben den Amerikanern sollte der Staat 25% der Anteile übernehmen und über diese Beteiligung sollten hohe Bürgschaften abgesichert werden, die das Unternehmen für Aufträge unter anderem von Deutschland, Israel und Norwegen übernommen hat. Und jetzt kommt aus dem Wirtschaftsministerium Zweifel, dass ein Verkauf der Marinewerft an einen US-Investor, den sieht man doch kritisch. Und Carlyle sagt ganz klar, diese Wendung finden wir verwirrend. Die Offerte werde daher fallen gelassen. Und das war's. Man sei von dem Unternehmen überzeugt, versteht allerdings nicht die Bedenken aus der Politik gegen ein Engagement eines NATO-Staates, eines Partners.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
In diesem Unternehmen. Und ich kann dir nur eins sagen, warum ist mein Flop? Es ist sowas von schlecht für unseren Standort. Es zeigt einfach ausländischen Investoren, wenn sie nicht aus Asien kommen oder aus den Emiraten, dann ist es schwierig, hier Business zu machen.
Ja.
Und das meine ich voll ernst. Wir haben darüber gesprochen. Mercedes ist, da sind die Saudis drin, da ist China mit drin. Das ist alles kein Thema. KUKA, kein Thema. Aber wenn ein Verbündeter, ja, und wir haben auch, das muss man einfach sagen, in diesem Land den Amerikanern viel zu verdanken. Die haben hier viel auch hergebracht, investiert, auch nach dem Krieg, auch im Punkto der Wiedervereinigung. Und jetzt zu sagen, der böse Amerikaner ist lächerlich, sind wir uns einig, oder?
Der brauchen wir, ja, das ist natürlich totaler Unsinn, vor allem wenn man von einem normalen Investor spricht. Also wahrscheinlich hat hier die Bundesregierung so ein bisschen wieder diese Scheuklappen, auch nicht die Bundesregierung, das Wirtschaftsministerium, muss man vielleicht dazu sagen und ein bisschen differenzieren. Die Scheuklappen, ja, ist ja ein US-Investor, vielleicht will er dann die guten Sachen raustrennen und keine Ahnung, aber ja, so
die
ist Wirtschaft nun
die
mal.
Die Schiffsschrauben würde er mitnehmen.
Ja, also selbst wenn es so wäre, es ist nun mal so, wenn ein Unternehmen krank ist und dann von einem Investor übernommen wird, ist er halt nun mal neuer Eigentümer und dann kann er auch damit dann natürlich irgendwie verfahren, wie es dann halt passt. Ne? Völlig unsinnig, also wieder ein Beispiel dafür, dass Habeck da offensichtlich von oben drauf schaut und sagt, ja gut, das machen wir so, das machen wir so, hier bewegt man diesen Baustein und da den, was nicht seine Aufgabe ist. Das ist halt wirklich das Traurige daran. Und
das ist Wahnsinn.
Er sollte vielleicht doch einfach nochmal irgendwo eine Schulung für wirtschaftliche Zusammenhänge bekommen.
Und ThyssenKrupp
das wäre gut.
Ist nur noch bei 3,29 Euro heute.
Ja, und es schreckt auch andere Investoren vor Investitionen in Deutschland ab. Das darf man nicht vergessen. Und eine davon ist unter anderem mein Flop der Woche, nämlich Wolfspeed. Die verschiebt nämlich den Bau der Chipfabrik. Also sie haben es nicht abgesagt. Geplant war aber ein Werk im Saarland. Und jetzt wurde dieses Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben. Es soll auch nicht ad acta gelegt werden, sagte auch die Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Aber es wird eben auf einen unbekannten Zeitpunkt der Zeitachse nach hinten verschoben. Also eine klassische Aussage einer Politikerin. Und wieder auch das kein gutes Zeichen für den Standort. Und gerade mit solchen Geschichten, wie du von dir gerade gehört, sind das auch keine wirklich großen Einladungen, die man hier sehen kann. Und wirklich nicht gut, muss man einfach sagen.
Ja.
Schade.
Unterschrieben. Kommen wir zum Thema der Woche. Und das ist, dann verkaufen wir. Und das machen wir anhand unserer gemeinsamen Investition auch hier bei unserem Wikifolio. Und Marcel, ich würde sagen, dadurch, dass die Zeit nicht mehr so lange ist, pickt jetzt jeder mal zwei von uns. Und ihr könnt auch nochmal in die Kommentare schreiben, zu welchem Unternehmen hättet ihr gerne eine Ein- und Ausstiegschance. Und vielleicht nehmen wir das mal mit in die nächsten Podcasts. Also, Marcel, ich hau dir jetzt eins um die Ohren und da bin ich gespannt, was du sagst.
Okay.
Ich möchte hören, wann verkaufen wir Nvidia?
Ja.
Weil es war ja auch eine Diskussion in der WhatsApp-Gruppe.
Genau.
Deswegen, du bist selber investiert.
Das ist meine größte Position, Disclaimer.
Deswegen interessiert es mich auf jeden Fall, wann verkaufen wir hier Nvidia? Wir sind mit 1121,4% im Plus und sie hat eine Größe von 11,7%. Wann siehst du den Zeitpunkt gekommen, Nvidia hier zu verkaufen? Ich persönlich muss dir sagen, ich glaube, ich hätte diese Rallye nicht durchgehalten, aber ich vertraue dir hier.
Ja, bisher gibt es ja mir auch recht. Also sie sind immer noch Zugpferd, auch in unserem Wikifolio und auch bei mir im Depot. Ja. Tatsächlich, solange sie erfolgreich arbeiten. Ne? Also wenn man das dann an den Quartalszahlen sieht, dass es einfach wächst, die Nachfrage weiterhin groß bleibt nach den Chips und nicht nur nach Hopper, sondern eben auch nach Blackwell, den neuen Chip-Generationen. Wenn die nächste kommt und die immer noch genauso nachgefragt wird, wird Rechenzentren ausbauen, wird er weniger? Nein, glaube ich nicht, weil KI-Datenbedarf, Cloud-Bedarf wird nur noch größer. Also nicht nur, weil er mehr genutzt wird, sondern auch, weil mehr Daten entstehen. Der Speicherbedarf wird übrigens auch noch zunehmen. Vielleicht auch noch etwas, was man als Sidekick mal überlegen kann, wie man da ins Depot holt. Server werden benötigt. Also der ganze Ausbau des ganzen Themas ist weiterhin im Gange. Die Story noch lange nicht am Ende. Und ja, KI ist auch nicht jetzt mal gekommen, um da jetzt wieder zu gehen, sondern wir werden es im Einzug des Alltages sehen. Das wird beginnen in Funktionen im Handy, wie wir es eben jetzt schon teilweise haben, in Tablets und Co. und wird dann nach und nach immer weiter mehr Einzug erhalten. Ich sehe hier echt aktuell keinen Grund, irgendeine Aktie davon abzugeben.
Aber
also
wann?
Privat jetzt nicht. Und wann? Was müsste passieren? Also es müsste passieren, dass man so langsam merkt, okay, hier gibt es tatsächlich entweder einen sehr guten neuen Anbieter, der auch die Größe nicht von Nvidia erreicht, von 3,5 Billionen Market Cap, sondern eher von Marktanteilen, dass sie wirklich abgraben, dass Kunden, wichtige Kunden sich mehr und mehr für diese Produkte zum Beispiel entscheiden. Also nicht nur so, jetzt zieht auch AMD-Chips an und so in einem Markt, der insgesamt wächst. Ja. Das muss man spürbar sehen bei Nvidia-Zahlen.
Das sieht man, sorry, dass ich dich unterbreche, sowas siehst du richtig stark an Margen. Ja, also wie Marcel schon sagt, jeder kann immer sagen, wir sind die Besten, aber die Margen lügen nicht.
Ja, und die Umsatzsteigerungen auch nicht. Ne? Also wenn die Kunden kaufen, dann ist das
nur Umsatz kann auch noch gesteigert werden zu Lasten der Marge.
Ja gut, das stimmt, aber nicht in den Schritten, wie es Nvidia gerade tut. Das kannst du nur in so einer, dann bleibt ja die Marge auch bei den Schritten, bei diesen Sprüngen, die sie machen. Was ja daran liegt, dass sie einfach sehr gut produzieren auf der einen Seite und den Markt doch recht gut bedienen können und die Preise für pro verkauften Stück auch weiter halten können. Ne? Also auch am Ende einer Produktlebenszyklusphase gibt man für Hopper immer noch sehr viel Geld aus, ne? Was die vorgehenden Chips sind.
Ich bin sehr gespannt, wann wir sehen, dass diese Margen bröckeln. Das wäre für mich so der erste Indikator.
Ja, genau. Dann kann man durchaus mal überlegen, man muss ja auch nicht immer alles gleich verkaufen, ne, komplett. Also dann kann man auch sagen, okay, man nimmt einen bestimmten Teil vom Platz. Und die Frage ist ja, wo ist es besser aufgehoben? Und da die Frage stelle ich mir ja immer, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt bei Nvidia, ich meine, ich bin 2000% im Plus bei mir privat, was mache ich, wenn ich jetzt da die Hälfte verkaufe mit dem Geld? Wo investiere ich das? Also da gibt es bestimmt ein paar Punkte, wo man das machen kann, auch in der Stabilität, aber irgendwas, was so ähnlich oder was vielleicht mindestens so viel Rendite abwerfen kann wie Nvidia, auch bei diesen Kennzahlen, die ja trotzdem mit wahnsinnigen Margen bestückt sind. Ich glaube, es wird schwierig, etwas zu finden. Und deswegen, warum nicht den Branchenleader einfach mit durchreiten und da ich würde mir gar nicht zumuten, zu sagen, das ist jetzt die Spitze dieses Trendes. Ich kann es nicht einschätzen, ob das die Spitze ist, aber man kann es zumindest ahnen, wenn die Umsätze mal nicht mehr so steigen oder auch die Margen, wie du schon schön sagst, fallen, weil man hier eben in einem gewissen Wettbewerb ist. Den sehe ich überhaupt nicht, deswegen wäre Nvidia.
Also wir werden auf jeden Fall die Margen weiterhin hier im Blick auch natürlich für euch haben.
Ja.
Marcel, jetzt dein Pick. Über welche Aktie sollten wir auch mal sprechen?
Was müsste passieren, Philipp, damit wir eine LVMH verkaufen? Ja, ist schwierig, weil wir da ist ja gerade ein bisschen eine Problematik drin. Aber
das ist auch also wir sind uns ja einig.
Wir haben es nicht abgesprochen, auch nicht vorbereitet.
Wir sind mit der Presse ja immer, die Reichen werden immer reicher. Was müsste passieren? Ich glaube, hier ist auch das Thema Marge wichtig, weil man will ja doch eine gewisse Exklusivität auch erhalten. Hier, glaube ich, könnte man sogar schon den ersten Trick versuchen. Ich glaube, bei LVMH ist das ganz wichtig, die Marge mal im Blick zu behalten. Nicht, dass LVMH sagt, wir wollen versuchen zu wachsen über die Marge. Ja, also sagt, wir reduzieren einfach zum Beispiel, was so eine Louis Vuitton-Tasche kostet und fangen mal an mit Rabatten oder Sales.
Das können sie nicht machen, ja.
Das wäre kein gutes Zeichen. Das wäre für mich so eine richtige Red Flag.
Das wäre das,
oder?
Dieses Segment.
Also das ist,
ja, klar.
Wenn wir mitbekommen würden, dass die Margen deutlich zurückgehen, ohne dass man es erklären kann oder man erklärt, dass man sagt, wir haben auf 10% Marge verzichtet, dafür aber 10% oder 15% mehr Umsatz rausgeholt.
Ja, heute 50% alles raus, das darf genau nicht passieren, das ist klar, logisch.
Also das ist für mich so ein Punkt. Marge, ganz wichtig, glaube ich, bei sowas hier. Die Margen, der MS-CEO hat das auch mal in einem Interview gesagt, wenn die merken, dass ein Produkt so gut läuft, nehmen sie es raus. Ja. Das musst du dir mal überlegen. Ja. Also gegen jeglicher Marktvorstellungskraft wird hier agiert. Und vielleicht, wenn man eine Übernahme tätigt, die vielleicht auf einmal völlig sinnlos wäre. Also wenn man einfach, das hat man ja oft gesehen, dass Unternehmen, die zu viel Geld haben, irgendwann versuchen auch sinnlose Übernahmen zu tätigen.
Zum Beispiel einen Fußballverein, meinst du jetzt?
Zum Beispiel.
Das, machen sie jetzt.
Ne? Ja, genau, sind sie ja auch gerade am Überlegen. Ja. Stimmt, sie steigen bei Paris ein.
Arnaud,
nicht LVMH, aber wenn jetzt LVMH zum Beispiel sagen würde, sie kaufen
Puma.
Ja, aber da war ja auch Kering mit dabei. Ja, das wäre für mich zum Beispiel so eine komplette Quatsch. Also so Quatsch, also Quatschübernahmen und Margen.
Ja. Ich hätte noch einen Punkt bei LVMH, wenn sie Kering machen. Wenn sie genau das machen, also wenn man die gleiche Story sieht bei Kering, weil Kering fällt in Umsätzen, fällt auch in Gewinnen und allen möglichen Kennzahlen. LVMH bleibt dagegen bei gleicher Marktsituation relativ stabil und gleich. Auch im Wachstum, ja, ist nicht viel Wachstum, also wenn es Wachstum bezeichnet werden kann, mit 1, 2, 3%, aber immer noch im Plus im Vergleich zum Minus.
Und also ihr seht,
kann man auch sehen, da kann man Punkte
setzen. Es sind auf jeden Fall die Margen. Das ist ein wichtiges Thema.
Ja.
Kann man ja auch mitnehmen. Margen, Übernahmen, die völlig sinnlos, auch vielleicht auch branchenfremd erscheinen. Machen wir weiter. Und das Schöne ist ja, hier challenged man sich ja auch selber, weil wir haben ja nur Unternehmen, wo wir auch wirklich, also wo wir überzeugt sind.
Ja.
Jetzt mach ich es mal einfach, Marcel. Hershey's.
Ja, guter Punkt.
Wir sind nämlich hier schon 14% im Minus. Ich persönlich bin investiert, du auch. Mhm. Wie geht's dir? Weil ich muss dir ehrlich sagen, ich fange so, also wenn ich an eine Aktie denke in meinem Depot, die mir aktuell nicht gefällt, ist es Hershey's.
Ja, was liegt am Minus, Philipp? Du willst dich immer von dem Minus abstrecken.
Das habe ich zum Beispiel bei JDE nicht gemacht. Nee, da war ich auch 20% in den Nasen. Ja, Hershey, ich gucke mal kurz rein.
Ja, also bei Hershey, was müsste passieren? Also sie müssten fundamental auch zeigen, und das ist eigentlich auch der Grundtenor, warum ich eine Aktie kaufe, ist ja steigende Gewinne, steigende Umsätze, gute, sehr gute Margen, ne? Also gute bis sehr gute, je nachdem, welches Geschäftsmodell.
Ich bin bei Hershey im Plus. 1,61%.
Oh, Mensch.
Junge.
Ja, da wäre ich ja richtig nervös jetzt.
Ja, aber es ist sowas, ich habe das Gefühl, ich glaube tatsächlich.
Du traust der Aktie nicht.
Ich traue der Aktie aktuell nicht zu, den Markt out zu performen.
Okay. Ja, das ist ein Punkt. Aber wann würde man es verkaufen? Du hast mich ja gefragt. Ich würde sagen, wenn man sieht, dass sie nicht mehr wachsen. Und sie wachsen ja an sich trotzdem noch ganz gut. Sie konnten die Dividende zweimal erhöhen, aus einer gewissen Sicherheit heraus. Sie haben ja auch nicht nur Schokolade im Portfolio, das darf man auch nicht vergessen. Also der Kakaopreis ist zwar schon ein Thema, aber nicht gänzlich. Auch da kann man sicherlich operativ steuern. Sie sind sehr groß, haben eine gewisse Standing, vor allen Dingen eben auch in Nordamerika. Und wie gesagt, wenn es dann tatsächlich eben gegenteilige Effekte gibt, wie ja, die Umsätze sinken nachhaltig, die Gewinne gehen zurück, die Margen fallen, also demzufolge, dann sollte man durchaus mal drüber nachdenken, eine Position, auch wenn man davon vorher überzeugt war, vielleicht mal in Frage
meine
zu stellen.
Meine Frage an dich gerade jetzt als alter Charttechniker. Wir sind kurz vorm 52-Wochen tief.
Ja.
Wäre das jetzt hier nicht für alle Interessierten vielleicht nochmal ein Einstiegszeitpunkt?
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wann man kaufen kann. Und bei The Hershey ist es so, dass die Aktie...
Da ist doch hier schon fast eine Unterstützung gerade.
Ja, eine Unterstützung
oder so ein letzter Boden,
ne?
Oder?
Ja, die 180-Dollar-Marke, ne? Das ist so diese Seitwärtsphase, die wir hier schon sehen. Die wurde wieder angelaufen, jetzt zum 1, 2, 3, 4, 5. Mal. Hand ist voll, jetzt geht es wahrscheinlich wieder relativ schnell mal Richtung 190, 200 Dollar zurück, weil das eben genau diese Seitwärtsphase ist, die diese Aktie hier ausbildet. Wichtig wäre, wenn man unbedingt dabei sein will, kann man es durchaus nutzen jetzt.
Mhm.
Wenn man unbedingt erst einsteigen will, wenn es so ein bisschen mal in Fahrt kommt, dann bitte warten, bis die 210 geknackt ist. Es sind zwar 30 Dollar mehr pro Aktie, aber dafür die Sicherheit, dass man nicht so lange warten muss, bis die Aktie
also in Fahrt kommt. Also wir sind 17% vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Ich glaube, sollten wir das relativ schnell sehen, könnte ich mir vorstellen, dass ich hier noch Gewinne mitnehme.
Okay, ja. Ja, das ist halt in dieser Seitwärtsphase. Ne?
Wie würdest du es sehen? Also ist es dir egal? Ist es für dich so?
Ich habe sie ja gekauft, weil sie sie ist ja ein Dauerläufer generell.
Ja, sie sind auch, ne? Und das muss man auch sagen, eines der wenigen Unternehmen, die in allen 6 Kategorien besser sind als der gesamte S&P 500.
Genau, das spricht ja auch für sich. Ja. Ne? Das muss man ja auch sagen. Und ich habe sie ja nicht gekauft auf der Mission, dass ich jetzt hier mal 3-5% mitnehme. Mhm. Ich habe sie gekauft, weil dieser Rücksetzer, der hier stattgefunden hat 2023, wahrscheinlich auch aufgrund des sehr hohen Kakaopreises, ist die Aktie relativ glatt gefallen, in wenigen Monaten doch recht tief. Und da ist jetzt, ich sag mal, Stand heute über 50% Rendite möglich bis hin zum Allzeithoch. Dass sie das nicht gleich erreichen, ist auch klar. Aber es geht ja um die Zeit, wie man es halten kann. Und ich glaube, hier wird man tatsächlich eher eine Outperformance zum Gesamtmarkt sehen können, sobald die Aktie zündet. Das heißt, die Seitwärtsphase muss überwunden werden. Meistens geht das einher mit noch besser oder sehr guten Quartalzahlen, irgendwelche Nachrichten, die natürlich hier Auftrieb geben. Vielleicht wirklich so wie jetzt am Phenol mit wirklich hervorragenden Zahlen kann man hier schnell mal in den nächsten Aufwärtstrend zurückrutschen und dann eben den langfristigen wieder aufnehmen. Ne?
Ich glaube, das Schöne ist, wenn man jetzt auch hier so ein bisschen gegen den Strom schwimmt, natürlich, kein von 26 Analysten gibt es nur noch 3, die sagen Strong Buy oder Buy.
Ja, ich würde, hast nur 3, die Strong Buy sagen?
2 sagen Strong Buy, einer sagt Buy, 19 sagen Hold, einer sagt Sell und 3 sagen Strong Sell.
Wow, okay. Auch verrückt.
Also die Mehrheit der Analysten sagt hier...
Sehe ich nicht viel. Aber gute Analysten halt. Ne?
Ja, aber das ist genau, da könnte ja jetzt hier auch eine Chance sein.
Ja, eben da... ja,
also wir halten fest, wir erwarten schon Umsatz- und Gewinnsteigerung höher auch als die Inflation. Ja, dass wir auch auch ein bisschen wachsen
Kontext,
können.
Kontext. Man muss ja mal gucken, wie natürlich da die Verhältnisse des Unternehmens kurzfristig sind auch. Ne? Da ist natürlich immer der Blick...
Ich glaube, ich schreibe das hier mal mit als Notiz mit hin, oder? Wir können es ja immer mal durchgehen. Also, fassen wir noch einmal kurz zusammen. Wir hatten als allererstes gesprochen über
Nvidia.
Also hier, nur dass wir es auch mal für uns mal checken können. Ja, wir schreiben es mal rein. Also, Margen, ganz wichtig. Dann hatten wir LVMH.
Margen, ganz wichtig.
Margen und Übernahmen. Kommentar, Margen und Übernahmen.
Genau.
Und jetzt haben wir Hershey's. Da wollen wir sehen Wachstum, richtig?
Ja,
beim Umsatz und EPS mindestens so hoch wie die Inflation.
Ja, von mir ist auch aber trotzdem noch im Kontext. Also ist zumindest für mich sehen, ne? Das muss immer noch passen.
Letztes Unternehmen, Marcel, was dürfen wir jetzt noch versprechen?
Ja, und was müsste passieren bei, wie nehmen wir noch raus, bei Novo Nordisk? Was muss bei Novo Nordisk passieren?
Jemand löst Diabetes. Mit einer Pille brauchst du dich nie wieder spritzen.
Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich jetzt trotzdem ein bisschen weit hergeholt, aber ist natürlich ein Grund.
Ja, also wirklich jemand erfindet eine kostengünstige Heilung für Diabetes. Ich glaube aber, vorher würde Novo Nordisk dieses Unternehmen kaufen.
ja, wenn es jetzt kein Riesenplayer ist, würde ich sagen, ja. Können sie auch.
Also wirklich, es gibt das wäre wirklich eine zuverlässige, günstige Alternative zu Insulin.
Oder ich hätte noch sogar eins, was näher liegt.
Mhm, also,
jemand hat statt der Spritze eine sehr günstigere, vor allen Dingen auch für die gesamten Gesundheitskosten, Pille. Die das noch vielleicht sogar noch effizienter oder effektiver macht und sogar leichter verfügbar ist, weil die Produktion weniger aufwendig ist als Spritzen.
Insulin, also man kann Insulin schlucken,
nee,
und nicht spritzen?
Nee, Insulin nicht, sondern dieses Enzym, was da unterdrückt wird. Also sprich,
okay, also,
der Wirkungsstoff,
es gibt
der Wirkstoff,
eine
der das
passende Alternative
zur
Spritze.
Ozempic oder Wegovy oder von den Eli Lilly Produkten. Ne,
eine günstigere
und leichter einnehmbare Variante.
Und leichter einnehmbare Variante.
Weil das könnte natürlich schon dazu führen, dass viele dann eher dazu, wenn es schnell verfügbar ist, muss man ja auch sagen, weil die Nachfrage nach den Produkten von Eli Lilly und Novartis sind ja weiter hoch, aber eben die Verfügbarkeit, und wenn es dann billiger wird und dazu noch leichter verfügbar, dann ist das ein schönes Thema, was durchaus mal zum Bär werden kann.
Finde ich aber, also hat mir jetzt auf jeden Fall
greifbar.
Spaß gemacht. Wir hoffen auch, es ist greifbar für
vielleicht
euch.
Vielleicht war es auch mal interessant, so mal überhaupt diese Gedanken so mitzunehmen. Ne? Das kann durchaus sein. Das wären für euch Verkaufsgründe bei Aktien, wäre mal sehr spannend. Investment-Idee, meine ganz kurz gesagt, wie schon am Eingang des Podcasts gesagt, Amphenol. Tippitoppi, mir gefällt nicht nur das Wachstum, nicht nur die Quartalzahlen, nicht nur die Aussichten, sondern auch der Ausbruch, der charttechnisch gelungen ist, bestätigt wurde und jetzt so langsam Fahrt aufnimmt, kann man also immer noch auf diesen Zug aufspringen, wenn man jetzt keine Angst vor Allzeithochs hat.
Ich gehe mit Hershey.
Oh, was mit dir?
Ja.
Gerade eben war es noch so ein bisschen
der. Ja, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Und
ach so, Meinst du es gut, ja?
Ja.
Das war spannend. Jetzt hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Du überraschst mich doch hin und wieder mal.
Peace. Marcel, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Ah, nee, wir müssen noch einmal ganz kurz natürlich auf die Watchlist schauen. Was ist denn jetzt in den Flop 5 für alle, die uns nicht abonnieren wollen auf Instagram? Ganz unten ist Qualys, Hershey, L'Oreal, Royalty Pharma und LVMH. Gibt es hier irgendwo ein Messer, wo du sagst, das liegt am Boden?
Ja, LVMH ist immer noch stabil auf diesem Niveau und hat kein neues Tief gebildet, sagen wir mal so.
Und die Top 5 sind Broadcom, Trane Technologies, Arista Networks, Constellation Energy und Palantir.
Ich würde es jedem immer wieder nahelegen, sehr nahelegen, einfach mit den Gewinnern zu gehen, die keine Probleme haben.
Machen wir weiter mit der Community Watchlist, auch nochmal hier die Top und Flop 5. Also hier haben wir ganz am 52 Wochen tief Alimentation Couche-Tard, Hershey, First Cash, Nestlé und Pernod Ricard. Und ganz oben stehen in den Top 5 New Holdings, Intuitive Surgical, C-Limited, Vertiv hatten wir hier auch schon besprochen, bevor sie diese Mega-Rally gemacht haben, und AppLovin.
Ja, gerade Zahn gebracht, auch gut, ja.
Dann würde ich sagen, lieber Marcel, machen wir jetzt den Deckel drauf. Wir tragen noch Amphenol und Hershey hier rein zu den Investment-Ideen und schauen auch da mal einmal kurz, wie es steht. Und es scheint so, als wäre es besser gewesen, tatsächlich mit den Tenbaggern zu gehen, was natürlich nicht heißt, dass ihr das auf jeden Fall machen sollt, weil seit Folge 221 hätte man hier 1.000 Euro investiert, hintereinander weg in unsere Ideen, wären aus 74.000 Euro, die man schon investiert hätte, 79.000 Euro geworden, und das ist nicht sehr viel, das ist eine Rendite von 7,26%, aber was nicht ist, kann ja auch noch werden. Ganz vorne mit dabei, das wollen wir jetzt natürlich noch einmal wissen, ist Grindr mit 53%, gefolgt von deinem E-Tesla mit 52%, Hims & Hers mit 46%. Die schlechteste Idee, die wir hatten, war Lam Research, die hatten natürlich, den müssen wir noch teilen durch 10, richtig?
Genau, das stimmt, sonst wird das eine ganz komische Performance.
Dann haben wir ganz unten Enphase, ASML und Nike, also hier können wir beide uns auch die Hand reichen. Jetzt, Marcel, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und gib uns 5 Sterne bei all deinen Freunden und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies, Marcel und Philipp von MVI. Bis dahin. Ciao.
Ciao.